Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Gerade ist eh eine schwierige Zeit auf Twitter. Es wird sehr viel gestritten. Es gibt sehr, sehr viele schwierige Themen. Da ist es nicht so leicht, als Marke irgendwie cool herauszustechen. Und außerdem schwankt das auch einfach mal ganz natürlich. Und da habe ich auf meinem Twitter-Kanal nachgeschaut, wie meine Reichweite ist. Und ich fand es mega krass, dass ich, also ich hatte so eine Wetten-Das-Quote. Also mein Höchstwert war so 20 Millionen im Monat. Und das ist aber auch 2 Millionen meine. Aber das fand ich so 20 Millionen war so einmal Thomas Gottschalk in den besten Zeiten so 20, zu 20 Millionen Leuten gesprochen. Das, da soll mein Bruder erstmal hinkommen.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hallo liebes Volk, wollte ich gerade sagen. Ich bin jetzt nämlich übrigens seit neuestem Bürgermeister von euch allen und ich freue mich sehr, dass ihr hier wieder bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung eingeschaltet habt. Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe, weil er einer der lustigsten Menschen ist, die es im Internet gibt. Und wir sind uns bisher immer so 2-3 Mal über den Weg gelaufen, aber wir haben uns immer so aus der Entfernung so respektvoll zugenickt, möchte ich sagen, sind aber nie größer ins Gespräch gekommen.
Doch, aber du hast es vergessen.
Wirklich?
Ja, einmal haben wir vorm St. Oberholz, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang wirklich gut geredet, aber es ist ewig lange her.
Eine Dreiviertelstunde lang?
Ja, wirklich.
Vorm St. Oberholz?
Ja, aber da war, glaube ich, ein Torstraßenfestival oder sowas. Ah. Das ist aber wirklich sehr, sehr lange her.
Okay, dem gehen wir jetzt näher auf den Grund. Ich stelle dich noch schnell vor, meine Damen und Herren. Heute ist bei mir Peter Wittkamp. Hallo Peter.
Hi.
Das ist ja Wahnsinn, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also ich kann mich noch vage ans Torstraßenfest erinnern.
Vielleicht kanntest du mich da nicht so, aber wir sind irgendwie zufällig über irgendjemanden ins Gespräch gekommen. Das war wirklich echt interessant. Ich dachte auch, das ist ein netter Typ. Ist aber wirklich auch schon Jahre her.
Über was haben wir uns denn da unterhalten?
Ich glaube Musik.
Okay, das liegt natürlich nah. Aber das ist ja verrückt. Ich kann mich nur daran erinnern, wie wir uns letztes Mal auf der Republika, als man noch vor Ort war, immer so aus der Ferne gesehen haben und uns immer so zugenickt haben.
Und bei der Sophie Passmann-Lesung, ne?
Stimmt.
Auch mal da.
Stimmt.
Die so einen sehr exklusiven Backstage-Bereich hatte, wo dann irgendwie Stuckrad Barre und so.
Stimmt, weil wir ja auch quasi alle Labelmates sind. Also du nicht mehr. Für mich so als Neurosenregen ist ja, glaube ich, nicht mehr bei Kiwi erschienen, aber du hast davor drei Bücher bei Kiwi geschrieben.
Noch nicht mal. Ich habe eigentlich nur ein Buch bei Kiwi gemacht, aber wir sind gut und die haben sich auch gefreut. Es ist niemand böse auseinandergegangen, aber dann hat sich für andere Bücher einfach ein anderer Verlag aufgetrennt, beziehungsweise eins wollten sie nicht machen. Aber offiziell bin ich ja noch Kiwi-Autor, aber das Aktuelle ist bei BTB Random House gerade.
Man ist ja Kiwi-Autor for life,
genau.
Muss man sagen. Und wurde dir auch erklärt, dass wenn man drei Bücher gemacht hat, kommt man in die Galerie oder so?
Nee.
Die haben im Verlagsflur gibt es so eine Galerie von den Autoren. Da kommt man aber erst hin, wenn man 2 oder 3 Bücher bei denen geschrieben hat.
Ich war noch nie bei Kiwi vor Ort.
Oder war es vielleicht, wenn man erst 3 Bücher bei denen verkauft hat? Das kann natürlich auch sein.
3 Stück, ja, egal.
Deswegen hänge ich da noch nicht. Aber das ist mein erklärtes Ziel. Ich weiß auch gar nicht, ob die alphabetisch ist. Dann würde ich ja wahrscheinlich neben Böll hängen. Das würde mir gut stehen.
Ja, und Bukowski.
Stimmt. Peter, schön, dass du da bist. Du bist ja, du bist als Gag-Autor bekannt, hast unter anderem für die Heute-Show geschrieben, für Böhmermann, bist einer der Köpfe hinter der legendären BVG-Kampagne, weil wir dich lieben. Also diese ganze Social-Media-Betreuung dieser Kampagne und so ist alles auf deinem Mist gewachsen, unter anderem. Bevor wir dazu kommen, wollte ich ein bisschen mal auf deine Herkunft, beziehungsweise erstmal noch kurz erklären. Wir wollen ja unseren Gästen hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung immer, wir wollen es ihnen so gemütlich wie möglich machen. Dafür fragen wir erstmal nach Snackwünschen, Getränkewünschen. Du wolltest irgendwie einen schönen Rotwein haben. Den haben wir dir natürlich hingestellt, ein bisschen Nüsschen. Und dann suchen wir immer ein Vorbild oder ein Idol oder eine Inspiration für unsere Gäste und rahmen sie ihnen ein hier auf den Tisch. Und kannst du erkennen, wen wir dir hier hingestellt haben?
Ein Volleyballer, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ein Volleyballer, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Das ist Lorenzo Bernardi, der Volleyballer des Jahrhunderts. Wurde gewählt vom Internationalen Volleyballverband zum Volleyballer des Jahrhunderts. Und da habe ich gedacht, das ist doch etwas, wo du dich zu Hause fühlst.
Weil ich Volleyball früher gespielt habe?
Ja.
Ich war im Volleyballverein, weiß ich nicht, seit ich 17, 18 bin, bin dann auch hier in Berlin eine Zeit lang bei den Neukölln Kangaroos.
Das heißt wirklich so?
Ja, Neukölln Kangaroos habe ich gespielt.
Ich wusste gar nicht, dass Volleyballverein auch so witzige Namen haben. Das wäre so
nicht
ein Baseball.
Alle, nicht alle. Mein erster hieß TuS Asbach, der war relativ langweilig. Aber das die Neukölln Kangaroos, das ist so ein Hobby für ältere
so ein
Leute auch. Genau, Gagschreiber Volleyballverein. Und Volleyball ist einfach, ich habe halt einen großen Vorteil, weil ich so groß bin,
ja.
Muss ich nicht so viel können wie andere, weil ich kann mich einfach ins Netz stellen und so einfach so runter. So
runterschlagen.
Ja, genau, so umgetreten Hitlergröße. Ne? Und ich, irgendwie habe ich da auch ein Talent für so bescheuerte Aktionen zu machen, so diesen Bäckerhecht, ne? Also wo man so irgendwie aus einem im Torwartimpuls irgendwo in die zur Ecke springt oder zur Seite und dann noch mit dem Fingerkuppe den Ball, das obskurerweise kann ich das irgendwie, ne? Also ich bin nicht ein sensationeller Spieler, aber ich habe manchmal diese Reflexe, wo dann die Leute sagen, wie hat er das gemacht, ne? Und das ist mir zugute gekommen, dass ich jetzt gar kein so schlechter Volleyballspieler war, aber ja, bin aber jetzt, es läuft ja auch fast nie im Fernsehen, ich schaue jetzt eigentlich kaum Volleyball, deswegen kenne ich die Volleyballspieler jetzt auch nicht alle persönlich. Ja. Ich schaue dann tatsächlich mehr Fußball. Aber hey, Lorenzo scheint ein cooler Typ zu sein.
Das habe ich auch. Ich hab einfach nach erfolgreichen Volleyballern gesucht und dann habe ich gedacht, den Volleyballer des Jahrhunderts, das wäre adäquat, dir den hinzustellen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Hast du jemals gedacht, oder da gab es eine kurze Phase, wenn du sagst, du hast schon mit 17, 18 angefangen, wo du gedacht hast, dass du vielleicht professionell Volleyball spielst?
Nee, dafür wäre es ja viel zu spät gewesen.
Ja, aber das weiß man mit 17, so reflektiert ist man doch mit 17 noch nicht.
Also da, selbst da hat man ja schon irgendwie, also ich komme schon vom Land und da ist man immer so ein bisschen hinterher. Da weiß man nicht so viel wie in der Stadt und das Internet gab es da damals noch nicht in dem Maße. Ja. Man hat sich schon manche Sachen einfach nicht gewusst. Also das Gefühl hatte ich schon, aber dass man jetzt im Profisport vielleicht eher mit 12, 13 anfängt, da wusste man schon von den Fußballvereinen, ne? Dass die auch irgendwie eine Jugendarbeit haben, dass die schon mal dann, mein Bruder war im Fußballverein und dann hatte man manchmal so einen Spieler, der ziemlich gut war, wo dann jemand aus der Stadt kam und sich den angeguckt hatte. Ne? Ja. Und da wusste man so ungefähr, wie das im Sport funktioniert und dass dann 13, 14, dass da Talentscouts auftauchen, natürlich vor allem im Fußball. Deswegen habe ich mir mit 17, 18 keine Illusionen mehr gemacht, aber ich bin im Guinness-Buch der Rekorde wegen dem Volleyball.
Stimmt, das habe ich gehört. Und zwar nicht, weil ihr jetzt sportlich so eine Megamannschaft gewesen wärt.
Auch.
Ja, das auch. Aber vor allem, also du kommst aus Asbach, ne?
Ja.
Oder aus einem Vorort von Asbach. Asbach kennt man ja wirklich deutschlandweit durch Spirituosen, weil Asbach uralt, wie der Name schon sagt, aus Asbach kommt.
Nein.
Kommt nicht aus Asbach.
Nee, der kommt aus Rüdesheim, was ich nur weiß, weil ich das halt jedes Mal gefragt werde. Und noch nicht mal das.
Aber ist Rüdesheim in der Nähe von Asbach?
Nee, auch nicht.
Hä?
Das heißt einfach nur so.
Wieso? Wir haben,
keine Ahnung, das habe ich noch nicht nachgeschaut. Müsste ich mal nachschauen, warum die in Rüdesheim so dreist waren, unseren guten.
Ich muss jetzt alle meine Asbach-Uralt-Gags schreiben.
Bei uns gibt es einen Asbach. Es ist einfach tatsächlich ein Bach.
Ah, vielleicht geht der bis Rüdesheim. Ich weiß, wo ist denn Rüdesheim? Rüdesheim ist in Hessen, glaube ich, oder so. Ne? Nee.
Auch das
ist Rüdesheim nicht Opel?
Das ist
Rüsselsheim. Das ist Rüsselsheim.
Ja, genau. Kein Schnaps, nichts. Wir haben nichts, wofür. Das ist wirklich ein,
für
klein,
sich zu leben
ein kleines Dorf. Ja, naja. Also man kann gut nach Bonn fahren. Das ist so das Feature von Asbach. Man kommt gut raus.
Aber gibt es nicht in Asbach? Asbach, das sagt mir doch irgendwas. Ist das nicht ein Ausflugsziel? Fahren da nicht Rentnerbusse hin? Ist da nicht irgendeine Burg oder so ein Scheiß?
Das wäre schön. Gar nichts. Gar nichts. Also es ist nah an Linz am Rhein, wo es Burgen gibt. Oder den Drachenfels, den könnte man auch noch wahrscheinlich sogar zu Fuß erreichen. Aber in Asbach selber, das ist wirklich, ist auch kein schlimmes Dorf. Ne? Aber es ist halt einfach eine Verbandsgemeinde mit 3000 Einwohnern im Kern.
Ja.
Wo die Leute im Kern eine Bäckerei haben und wir haben einen relativ bekannten Supermarkt, der so ein bisschen, da kommen die Leute aus Nachbardörfern sogar hin, weil das ist das Vorteilcenter, also das ist beliebt als Einkaufs, dann gibt es dann auch, es wird immer weiter ausgebaut, dann gibt es einen Chinesen und ein Baucenter und ein Eiskunstbahn gibt es jetzt auch und ein Kino. Das ist wirklich so, da kommen die Leute auch mal so von 30 Kilometern hergefahren. Ja. Dafür ist Asbach tatsächlich bekannt. Im näheren Umfeld, aber sonst ist das ein schönes Dorf. Also man kann da einkaufen im Kern und drumherum fängt das schon an. Das ist dann auch schon so bäuerlich, ne? Also da fahren viele Trecker runter, weil dann unten im Dorf sind die Bauern, da sind die Felder, Kühe, Stroh, Heu machen und so weiter. Das ist dann schon wirklich, wirklich ländlich.
Also du musstest dann quasi zur Schule auch mit dem Schulbus in irgendeinen Nachbarort fahren, oder?
Genau, ja. Also eine Grundschule nicht, da konnte man hingehen, aber dann fürs Gymnasium musste man dann tatsächlich so in den Bus einsteigen.
Ich verstehe. Das ist ja, ich habe wirklich, ich, also ich bin nicht nur von Asbach uralt ausgegangen. Ich glaube, ich kenne Asbach wahrscheinlich, ich bin ja auch so, ich bin ja in Wesseling groß geworden und wenn wir dann mal so am Drachenfels waren, also Königswinter oder so, stand es wahrscheinlich irgendwie auf Schildern und wir sind dran vorbeigekommen.
Ja,
so.
Oder von der Autobahnausfahrt, man kennt es auch noch von der Autobahnausfahrt, ja, ja. Also wenn man dann irgendwie von Köln nach Koblenz fährt über die A3, dann sieht man schon mal Asbach irgendwie, Asbach, ja. Neustadt, Wied oder sowas als, als ja. Autobahnschild, vielleicht so ist das so, oder ja. In dein Gehirn.
Okay, Bonn, als Jugendlicher in Bonn. Ich bin auch oft in Bonn gewesen. Da gibt es ja einiges zu erleben.
Mehr als in Asbach.
Mehr als in Asbach, ja, das stimmt. Da ist ja zum Beispiel immer, bist du immer zu Rhein in Flammen gegangen?
Da ist man hingegangen, ja, ja schon. Also nicht immer.
Also ab einem gewissen Alter.
Ja, ja, klar. Genau, das war schon ein Erlebnis. Und auch Rheinkultur.
Ja, stimmt, Rheinkultur. Aber das ist irgendwann, aber da war ich schon lange nicht mehr in Bonn. Da ist es ja dann, gab es das dann irgendwann nicht mehr, ne? Aber das glaube ich erst seit ein paar Jahren. Ich glaube, so Rapper haben das kaputt gemacht.
Wie alles. Cloud-Rapper. Ich habe fast im Kopf, dass es da auch fast einen Skandal gab oder sowas, dass es irgendwas mit Rheinkultur war.
Irgendeine Schlägerei oder
ja, irgendwas. Ja, irgendwas oder irgendein Skandal. Ich weiß, irgendwann wurde das.
Aber da waren wir, glaube ich, beide nicht mehr in.
Da waren wir nicht mehr da, genau. Aber das war dann schon eins der, ich glaube, der größten Open-Air- oder umsonst- und draußen-Festivals, die es überhaupt gab. Da waren schon 100.000, 200.000 Leute da in den Rheinauen. Auch mal eine große Band.
Das war krass, ja. War
also die man krass. Wirklich kannte.
Ja.
Da sind wir hingefahren.
Ja, da habe ich, glaube ich, mal die Fantas live gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Da waren wir alle so krass beeindruckt, dass die da spielen.
Ja, genau. Also das ist so, das, wir hatten immer einen guten Headliner, wo man so als Asbacher dann dachte, wow, in Bonn.
Für Wesslinger war das auch aufregend.
Da wartet das Leben.
Und da hatte ich nämlich dann, bei Rhein in Flammen habe ich mal, also das für die Leute, die es nicht kennen, das war früher so, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber das war so ein riesen Feuerwerk in den Rheinauen in Bonn. In Bonn gibt es ja die Rheinauen, ganz toller Park direkt am Rhein, riesig groß, wo es auch einen fantastischen Flohmarkt früher immer gab oder noch gibt. Und da gab es eben diese zwei Festivals, Rheinkultur, was eben eher ein Pop- und Rock-Festival war, mit, also ich glaube, drei Bühnen sogar und alles umsonst. Und Rhein in Flammen war eher so für die ganze Familie, auch so ein bisschen betulicher. Und das war eben ein großes Feuerwerk mit so ein bisschen Rahmenprogramm, wo aber eher so Mundart-Bands aufgetreten sind. Und ich weiß auch, dass wir damals, als wir da mit 16 waren oder so, oder mit 15, war auf einer kleinen Bühne, ist Rio The Voice of Elvis aufgetreten, einer der erfolgreichsten deutschen Elvis-Imitatoren. Und wir haben uns dann auch alle Autogramme von dem geholt und so, weil wir halt so ironische Jugendliche waren.
Oh, da haben wir auch in Asbach gibt es auch einen. Es gibt in Asbach einen auch relativ bekannten Elvis-Imitator. Ja, Johnny Winters. Johnny Winters, der, so ein Elvis-Museum auch. Und
in Asbach hat der ein Elvis-Museum?
Ja. Ja, so ein kleiner. Ich war noch nie da, aber ich habe den zufällig mal hier in Berlin am Hauptbahnhof vor ein, zwei Jahren getroffen. Da, ich habe mich sofort erkannt. Das ist Johnny Winters, ne? Also mein Lieblings-Elvis-Imitator. Immerhin, das gab es in Asbach.
Elvis-Imitatoren sind ja ein komplettes Paralleluniversum. Und ich habe mal, als ich...
Boah, ich habe einen Mega-Musik-Nerd-Fun-Fact für dich. Ich bin mal sehr gespannt, ob du ihn kennst.
Okay, ja, dann schieß...
Jetzt direkt?
Baller raus, ja klar.
In Man on the Moon von R.E.M.
Ja.
Geht's ja Andy Kaufman und so. Und auch der war ja bekannt für seine Presley-Imitation.
Mhm.
Und Michael Stipe, das ist mir... Ich habe den Song 20 Jahre lang gehört. Hab das aber erst erfahren, als ich bei Spotify so diese
Genius.
Genau, wo ein bisschen was erklärt wird zum Song. Da ist es mir erst aufgefallen. Aber wenn man es erstmal gehört hat, kann man es eigentlich nicht mehr überhören. Michael Stipe macht eine Elvis-Imitation in dem Song.
Hey, Baby.
Ja,
ja, na klar. Ja,
das habe ich noch nie gehört.
Aber er singt doch mal. Andy, are you goofing on Elvis? Hey, Baby.
Ja.
Are you having fun? Das ist doch mitten im Fließtext sozusagen.
Ja, aber mir ist das nie aufgefallen, dass er da Elvis imitieren will.
Dann das ist das Erste, was mir in dem Lied aufgefallen ist.
Na gut, Wahnsinn, wie ich hier die Leute beeindrucken kann.
Ich finde es extrem markant. Ich weiß nicht, wie einem das durch die Finger, durch die Lappen gehen kann. Vor allem, wenn du sagst, dass du das Lied seit 20 Jahren hörst.
Ja, 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 aber ich habe manchmal ist das ja so, dass man irgendwas, hier Stau, weißt du, wofür es steht?
Ja, nee, das stimmt nämlich nicht, habe ich. Stehende Autos,
ja.
Hat irgendwer behauptet, aber es stimmt gar nicht.
Stimmt.
Weil es ist, irgendwer hat dann, das hat nämlich irgendwer zuletzt geschrieben, hat jemand die Etymologie des Wortes Stau gegoogelt und das ist irgendwie aus dem 18. Jahrhundert für einen stauenden Fluss oder irgendwie sowas.
Okay, aber es gibt ja so Sachen, wo man, weiß nicht, wo man erfährt, dass, weiß nicht, Hanuta, Haselnusstafel heißt, ne? Wo man denkt, krass, das lag 20 Jahre vor mir, 30 Jahre vorher und ich habe es nicht gewusst, ne? Und dann ist es ja nicht total klar. Und so war das für mich mit dem Hey Baby.
Was ich so lustig finde, ist bei so Sachen wie Hanuta, bei mir war das so, als ich das erfahren habe mit Hanuta, habe ich sofort angefangen, bei allen Ferrero-Produkten mit Fantasienamen zu überlegen, was das bedeuten könnte. Nutella, Nuss, und dann kommt man irgendwie nicht weiter. Und dann, okay, Duplo, das könnte stehen für und so. Dass man dann so alles plötzlich so hinterfragt. Das ist so ein bisschen Verschwörungstheoretiker-Denken.
Ja, ist Hanuta von Ferrero? Ja, klar, ne?
Ja.
Ja, ja. Ja, stimmt, da waren sie inkonsequent.
Ja, das stimmt. Auch so Fritt, ne? Fritt Kaubermann. Wenn du aus der Nähe von Bonn kommst, dann hast du dann auch immer im Herbst Kastanien gesammelt und bist zu Harald Riegel gefahren? Hans Riegel, Entschuldigung.
Ja, muss man vielleicht erklären, ne?
Ja.
Warum man das macht. Also ja. Tatsächlich haben wir das gemacht. Wir haben Kastanien gesammelt, um sie zu Hans Riegel Bonn, Haribo,
ja.
Sehr gute Überleitung, zu fahren. Und warum haben wir das gemacht?
Da hat man, glaube ich, dann einen Sack Gummibärchen für bekommen, ne?
Genau, man konnte die eintauschen in so einem Währungskurs praktisch. Ich weiß nicht, ein Kilo Kastanien gibt dann 500 oder 100 Gramm Haribo.
Ja.
Und weißt du auch warum?
Nee, das habe ich, also jetzt kommt wieder so Halbwissen. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das für die Jäger ist oder gewesen ist oder so.
Für die Jäger, weil die gerne Kastanien essen.
Nee, weil die damit irgendwie Tiere anlocken können oder irgendwie so.
Meine Erklärung ist, ich glaube, die ist sogar relativ wahrscheinlich, dass die Wildschweinzucht hatten. So, und Wildschweine essen einfach Kastanien. Also, dass die so eine Wildzucht hatten. Und diese Wildsäue essen wohl sehr, sehr viele Kastanien. Und um da Futter, dann haben sie gesagt, Moment mal, ich habe viel Haribo. Ich könnte Kinder sammeln lassen und ich bezahle sie einfach, also ziemlich genial eigentlich.
Ja, das stimmt, das ist wirklich genial.
Ja, aber das hat man wirklich gemacht und dann haben die Eltern das da so in so einen guten Sack hingefahren. Man hat wirklich relativ, also für Kinder, Augen und Hände schon relativ viel Haribo bekommen. Das war total geil. Also es war irgendwie eine schöne Tradition. So
man muss ja auch sagen, also es gibt ja für ein Kind eigentlich nichts Luxuriöseres, als im Rheinland aufzuwachsen, weil man wirklich so viele Gelegenheiten bekommt, umsonst Süßigkeiten zu kriegen. Das ist wirklich total krass. Also Karneval haben wir, Zug, Kamelle, ohne Ende sofort der Beutel voll. Im Frühjahr ist das, also Februar. Und dann hat man eben im frühen Herbst kann man irgendwie zu Hans Riegel gehen und Kastanien sammeln und abgeben. Und im Spätherbst ist dann nochmal St. Martin, wo man von Tür zu Tür zieht. Und heute sogar noch Halloween, irgendwie ein paar Tage davor, wo man von Tür zu Tür zieht und Süßigkeiten einsammelt.
St. Martin hatte ich nicht so mehr ganz auf dem Schirm, aber die Königs, hier drei Könige gibt es auch noch.
Aber da waren doch immer nur drei Kinder.
Oder? Ja, man konnte rumgehen und man hat Spenden gesammelt für die Kirche.
Ja, ja.
Und die Erwachsenen haben aber dann auch immer was Süßes mitgegeben.
Ah, wirklich?
Ja, man hatte auch so eine Teile. Das stimmt, also man hat wirklich, also du bist ja auch Vater, ne?
Ja.
Ich ja mittlerweile auch und ich bin jetzt nicht so streng mit Süßigkeiten, sondern aber man achtet ja schon darauf, dass das ein Kind jetzt nicht säckeweise Süßigkeiten kriegt. Und ja. Wenn man sich das überlegt, wie das so Karneval zum Beispiel ist, also man hat so, wenn man gut gesammelt hat, was eigentlich alle Kinder gemacht haben, so 3 bis 4 Tüten.
Ja.
Tüten, also Plastiktüten voller Süßigkeiten gehabt.
Ne?
Und wenn man noch zum Karnevalszug in die Nachbarstadt gegangen ist, gab noch mal eine Tüte drauf. Also man hat so wirklich so 4, 5 Tüten Süßigkeiten gehabt und nicht alles davon waren diese sehr sperrigen Popcorn-Tütchen, die viel Platz weggenommen haben, sondern da war Lutscher, Kaubonbons, Mauern, sowas dabei, ne? Und Schokolade, da war alles dabei. Also ich weiß gar nicht, warum wir das alles gegessen haben oder warum.
Ja, nee. Gerade im Bonner Raum war auch immer viel Haribo dabei. Da hat man sich immer gefreut, wenn es dann eine Marke sogar noch war.
Ja.
So Markenware.
Ja, stimmt. Meine Güte.
Was ich immer am liebsten mochte, was ich geliebt habe, wofür ich gestorben bin bei jedem Zug, waren diese Schaumstoff, diese festen, wie so Schaumstoffbeilen, die immer so mit so Neonkokos.
Ja, ja, ekelhaft. Die waren auch so rot und rötlich, ne?
Mal orange, rötlich, grünlich, also Kokos, immer so gefärbter Kokos drum. Ja. Und dann war das, als würde man so ein Stück Schaumstoff abbeißen.
Ja,
so harten Schaumstoff.
Ich war kurz davor, die hätte ich fast zurückgeschmissen.
die habe ich geliebt. Das war für mich das Leckerste, was es gab. Und natürlich muss man auch sagen, für Leute, die es nicht kennen, größte Gefahr am Zug, so eine Pralinenschachtel an den Kopf zu kriegen.
Gab's bei uns auf dem Dorf nicht.
Denke ich mir.
Gibt's in... Man hat noch gar nichts.
Aber dafür hat man schnell den Büggel voll am Dorf, muss man sagen.
Ja, das auf jeden Fall, genau. Das hast du in der Stadt nicht. Da fängst du mal eine Kamelle, ne?
Naja.
Aber auf dem Dorf, da kennst du ja auch die Leute, die kommen dann zu dir, schmeißen da rein in die Tüte. Es wird so viel geschmissen.
Ja.
Die Kinderkonkurrenz ist nicht so groß, ne? Im Grunde brauche ich mal so einen Handfeger und das alles so. Aber das ist schon geil, ja. Aber eine schöne Erinnerung, die du da jetzt hervorrufst wieder.
Dein Sohn ist, wie alt ist er jetzt?
3, gut über 3.
Ah, ja. Dann ist er jetzt so langsam im Alter. Dann willst du mit dem mal irgendwann zum Zug fahren?
Bestimmt, ja, ja.
Weil das habe ich mit meiner Tochter gemacht. Und das war, als ich mit der das erste Mal am Zug war, die ist ja auch hier so in Berlin aufgewachsen und ich glaube, sie war 6, 7, irgendwie so in der Ecke, als sie das erste Mal mit nach Köln genommen hat. Und dann sind wir erst zum Veedelszug, weil wir immer bei einem Freund gewohnt haben und bei dem ist er direkt vor der Tür gelaufen, in Bickendorf. Und
am Bickendorfer Bütchen.
Genau.
Sehr guter Karnevalssong.
Und dann standen wir da und dann habe ich mit meiner Tochter, die hat mich am Abend vorher noch gefragt, und dann gibt's, und dann werfen die Süßigkeiten oder was? Und so, und die konnte das gar nicht. Ich so, ja klar, du musst dann Kamelle rufen, dann werfen die. Ja, aber so Süßigkeiten, so Bonbons oder was? Ich so, alles Mögliche. Und die hat das einfach nicht, das kann man sich halt nicht vorstellen, wenn man das nie gesehen hat. Und dann kam der Zug. Und dann ist er uns genähert, irgendwie der erste Wagen. Und ich gesagt, so, und jetzt musst du rufen, Kamelle! Und dann kam der und die so, ah, ich traue mich nicht, Papa. Und hat sich dann so bei mir irgendwie so am Rockzipfel versteckt, irgendwie so. Und ich so, pass auf, ich zeig's dir mal. Und dann kam der Wagen und ich rufe so, Kamelle! Und die Typen am Wagen direkt so, wumm, haben sie sofort zugeworfen mit lauter Süßigkeiten. Und meine Tochter sieht das, sie guckt in ihre Tüte, guckt in ihre Hände, guckt mich an und sagt mit der größten Aufregung, die sie jemals im Leben gespürt hat, Papa, die werfen wirklich mit Süßigkeiten Kamelle! Und dann nicht mehr zu halten. Das ist wirklich, das zu erleben, wie das so ein Kind das erste Mal checkt, das war wirklich alles wert. Das war wirklich der absolute Hammer.
Auf jeden Fall werde ich das machen. Also es ist auch mega süß, wenn kleine Kinder kostümiert sind als Eisbär oder sowas. Und unser Haus ist dann 50 Meter von einer guten Stelle, wo man den Asbacher Zug gucken kann.
Sehr gut.
Entfernt und dann trifft man sich dann auch dann mit der Familie und dann werden die Kinder kostümiert und kriegen so lustige Sachen an. Irgendwie süße Eisbären, schwarze Nase und so. Übrigens, ich habe vergessen zu sagen, warum ich im Guinness-Buch bin.
Stimmt, ja, da wäre ich sowieso noch hingekommen, aber.
Mit dem Volleyballverein sind wir, man baut dann ja auch so Wagen auf dem Dorf und wir sind, viele Vereine machen da mit beim Karnevalszug, ne? Der weiß nicht, der Schützenverein macht mit, natürlich die Karnevalsvereine, aber so, wenn man ein Verein ist, der was auf sich hält auf dem Dorf, macht man mit beim Karnevalszug. Und da muss man halt irgendeinen Wagen haben und das ist manchmal kreativ, manchmal ist es auch, weiß nicht, damals konnte man eventuell noch Cowboy-Indianer machen oder sowas, aber wir haben ein Tigerente gemacht aus Pappmaché, da trifft man sich so, weiß ich nicht, 10, 12 Wochen vorher und trifft sich so an einem Abend die Woche und macht dann sehr viel Pappmaché auf so ein Drahtgerüst. Malt das dann noch schwarz-weiß an, hat dann relativ einfach eine sehr große Tigerente. Und irgendjemand hat das ins Guinness Buch der Rekorde geschickt. Und anscheinend gab es in diesem Jahr so wenig Rekorde, dass da irgendein verzweifelter Guinness gesagt hat, meine Güte, nehmen wir halt die scheiß Tigerente aus Aspar. Und dann sind wir mit Foto von unserer Tigerente und ich bin da auch dann ganz klein zu erkennen in der 2000er Millenniums silberglitzernden Edition reingekommen und als größte Tigerente der Welt.
Hast du die Ausgabe zu Hause?
Ja, klar, natürlich.
Das war früher immer, wenn Freunde das Guinness-Buch der Rekorde hatten, meine Mutter wollte das nie kaufen, weil sie gesagt hat, das ist totaler Scheiß, aber ich habe das mir so gerne angeguckt, wenn das Freunde hatten.
Ja, ich auch. Das ist ja auch Hilfe, also man lernt ja auch viel für Kinder, also der schnellste Gepard, ne? Also oder das schnellste Landtier, ne? Der Gepard, das ist das schnellste Lufttier, der Wanderfalke. Also das sind Sachen, die lernt man im Guinness-Buch der Rekorde.
Und die braucht man ja auch.
Ja, wer wird Millionär? Weiß nicht. Für 60.000 Euro locker.
War denn dann auch so ein Guinness-Notar beim Zug, um die Tigerente abzunehmen, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, man hat da einfach ein Foto reingeschickt und dann war das wahrscheinlich, ich habe das nicht mehr mitgekriegt, weil dann ging das so langsam bei mir Richtung Studium. Wahrscheinlich gibt es aber auch so eher unwichtige Rekorde, wo es nicht so wahnsinnig ist.
Da ist wahrscheinlich die Rekordvergabestelle noch sehr locker.
Ja, genau. Komm hier, für Tiger hinten schicken wir keinen.
Ist denn, steht der Rekord noch oder seid ihr mittlerweile übertroffen worden?
Ich nehme an, das ist einer von den Rekorden, die jetzt, also wahrscheinlich hast du so im Guinness-Buch der Rekorde sowas wie, du hast natürlich immer dabei so schnellster Läufer der Welt. Ja. Ne? Dann hast du irgendwie Usain Bolt und dann läuft er dann noch schneller und dann wird das immer wieder geupdatet. Also ich glaube wahrscheinlich auch so die meisten Liegestützen oder irgendwie so Rekorde, die immer weiter übertroffen werden. Aber ich glaube, so, es gibt auch diese Art von Rekorden, wo man sagt, komm, schön, dass wir es einmal dabei hatten, aber da machen wir jetzt auch keinen Wettkampf draus. Und ich würde schätzen, dass die Tigerente dann eher in diese Kategorie reinfällt.
So ein Füllrekord.
Ja. Aber falls jemand eine größere Tigerente von deinen Zuhörern hat, soll er sich mal melden. Ja. Ich bezweifle es.
Ja, das bezweifle ich auch. Aber dann wart ihr sozusagen die Jacques Tillys von Asbach.
Wer ist nochmal Jacques Tilly?
Das ist der Typ, der in Düsseldorf immer diese bissigen Polizwagen macht.
Ja, aber jeder war da. Also jeder war da, sein eigener Jacques Tilly. Also wirklich so viele Wagen, die müssen erstmal gebaut werden. Wobei es gibt auch so Standardwagen, die kann man immer, also so.
Die werden ja immer benutzt.
Ja, also man macht dann Plakat drauf. Ne?
Und so. Man muss ja dann, wenn man beim Zug mitläuft oder mitfährt, muss man ja das Wurfmaterial auch selber kaufen, ne?
Aber das weiß ich nicht, wie das geregelt wurde. Ja, okay. Ich weiß.
Hat man dir einfach gegeben.
Genau, das war vielleicht über die Vereinskasse, aber klar, man muss das schon kaufen. Wahrscheinlich über den Vereinsbeitrag, dass das irgendwie dann säckeweise gekauft wurde. Aber in dem, wo ich da mitgegangen bin, habe ich mich mehr für diesen kompletten Suff interessiert, der auch da möglich war. Also man konnte sich grandios wegschießen. Das ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, das ist eigentlich verboten, müsste verboten sein, dass ich da überhaupt noch mitlaufen durfte. Weil man hat so viel Schnaps getrunken, so als 17-Jähriger, und das überhaupt nicht vertragen und kreuz und quer und noch einen sauren Apfel und natürlich noch ein Bier und
den guten Dorfschnaps einfach immer.
Man war davor am Vortag schon auf dem Zug in der Nachbarstadt und hatte schon einen Kater und Restalkohol und hat darauf dann noch mehr gekippt. Also es war.
Seid ihr dann auch noch zum montags irgendwie zum großen Zug gegangen nach Bad Godesburg oder Bonn oder Siegburg oder?
Nee, das war montags, war ja immer in Asbach.
Ach so, Asbach ist auch montags.
Mhm, genau. Tatsächlich klassischer Rosenmontag. Sonntags war in der Nachbarstadt, Neustadt, wo ein Gymnasium war, und deswegen hat man das mit Köln nicht so auf dem Schirm gehabt. Also man hat es vielleicht morgens beim Fernsehen geguckt, bevor der hier in Asbach losging. Das kam dann später so ein bisschen, weil mein Bruder dann nach Köln gezogen ist. Und dann war ich auch mal über Karneval dann da. Und dann ist man dann schon mal hingegangen oder zum Fehdezug und so weiter. Das kam, aber das war schon dann eher so, war auch cooler als Kind. Ne? Man, hast ja gesagt, man hat mehr Süßigkeiten gefangen. Man kannte natürlich dann auch ein paar Leute. Ja, ne? Ach, guck mal, da kommt die Kita, ne? Oder Kindergarten. Oder da kommen die, die Funke-Mariechen kommen. Ne? Ja. und so Kram. Also.
Ich bin Karneval immer in Köln und am Rosenmontag fahre ich immer in die Eifel zu meinen Eltern, weil die in einem Dorf wohnen, wo auch am Rosenmontag immer der Zug geht. Also weil in Wesseling früher ging der immer sonntags, dann konnte man montags immer nach Köln, das war immer geil. Aber da bei meinen Eltern in der Eifel, wo die jetzt leben, da geht der immer montags. Und das ist aber immer, das liebe ich total. Meine Eltern wohnen direkt am Zugweg, die haben da irgendwie ein Häuschen. Und dann gehe ich zu denen, die haben dann immer Frikadellen gemacht und dann laden sie Freunde ein, die machen dann so Muzemandeln und dieses ganze Quarkbällchen und so weiter.
Mettbrötchen.
Genau. Gibt es Röggelchen mit Käse. Mein Vater hat jetzt angefangen, in die Frikadellen und so immer so Schilder zu stecken, 3 Euro und so. Und dann haben die auch ein bisschen Kölscher und dann läuft Musik und dann, dieser Zug geht zweimal an dem Haus vorbei, der hat auch nur 5 Wagen, geht zweimal vorbei und wir haben danach 3 Tüten voll. Das ist echt abartig. Also natürlich auch so mit Servietten, die werfen zum Beispiel ganz viele Servietten auch am Land, weil die so schön weich und billig sind. Und die ganzen Frauen freuen sich alle darüber. Da werden immer die Servietten fürs ganze Jahr gesammelt. Was man an Servietten fängt.
Ich habe auch das Gefühl, wenn über diese Zeit oder die Saison redest, dann wird deine Stimme auch ein bisschen kölnerischer. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Ja, das glaub ich. Ich habe ja auch, als ich das letzte Mal in Köln feiern war, habe ich ja unbekannterweise deinen Bruder kennengelernt.
Das habe ich auf Instagram gesehen. Du hast ein Foto von einer verkleideten Person, die als Lars Eidinger verkleidet war. Ne? Und das war dann zufällig mein Bruder, der ja auch da immer unterwegs ist. Ja.
Genau, in den hängenden Gärten war das.
Ja, der hat immer coole Kostüme. Also der hat so diese, wie man es eigentlich als erwachsener Mann oder Mensch in Köln machen sollte, nicht sagen, man ist, weiß nicht, sexy Nonne, sondern was ist denn cool, ne? Also jetzt sagen wir mal, Drosten dieses Jahr wäre einigermaßen cool, ist, aber das war wahrscheinlich zu beliebt.
Weil ich glaube, Drosten hätten echt viele gemacht.
Aber mein Bruder hat zum Beispiel Ned Flanders, ne? Wo er dann gesagt, ich habe einen Schnäuzer, hat er sich gesagt, ich mache mir dann die Haare so ein bisschen, mache mein Gesicht gelb, ne? Und dann war er Ned Flanders oder eben Lars Eidinger. Und das sind auch dann immer Kostüme, die man sehr, sehr leicht machen kann. Ich glaube, als Lars Eidinger hat er sich nur so ein paar so Sticker aufs Gesicht geklebt. Aber der hat immer wirklich immer sehr, sehr gute Kostümideen und manchmal machen die es sogar so, dass er seine Freundin dann einbindet, das Kind noch so, dass das so ein Familien, ist immer cool.
Na, das war ein wahnsinnig lustiges Kostüm. Dein Bruder ist ja auch auf Social Media aktiv, der ist, halt mich auf, wenn ich das falsch sage, ich glaube, er ist Urologe, gelernter Urologe und macht so eine Art Aufklärungsvideokanal auf Insta und so, wo er einfach über gängige, auch Sexualprobleme spricht, die manche Leute sich vielleicht nicht trauen zu fragen oder die immer so ein bisschen hihihi irgendwie so hinter vorgehaltener Hand. Und er erklärt da sehr locker in Videos irgendwie einfach die Leute auf, wie sich das mit solchen Sachen verhält.
Ja, vor allen Dingen ist das gestartet bei TikTok. Also die wurden gefragt von, mittlerweile ist das, glaube ich, von einer Krankenkasse übernommen worden, Barmer, DRK, ich weiß es nicht. Die haben das praktisch eingekauft, dieses Format. Ja. Aber die haben da angefangen als Aufklärungskanal auf TikTok und da ist es tatsächlich nochmal sinnvoller als auf Instagram, finde ich, weil die wirklich Millionen, zum Teil eher junge Leute erreichen. Also die haben zum Teil, weiß ich nicht, 4, 5 Millionen, 12 Millionen Klicks auf diese Videos, haben 1 Million Follower. Also es wird schon sehr, sehr gut angenommen.
Super.
Und reden da eine Gynäkologin als für den weiblichen Part und er eben für den eher männlichen Part, oder Penisfragen und so weiter, reden dann sehr, sehr offen über Sex. Und klären dann auf, also beantworten dann wirklich so Fragen, die junge Leute umtreiben. Ja, also so ein bisschen Dr. Sommer, aber sehr locker erzählt, finde ich auch ganz gut. Und auf Instagram macht er so ein bisschen so, er postet es auch noch da.
Zweitverwertung.
Genau, die Zweitverwertung auf Insta, aber hauptsächlich ist das auf TikTok gestartet und läuft total gut.
Ja, das sind Reichweiten, da können wir beide nur von träumen, Peter. Das ist wirklich, wir beackern das falsche Feld, glaube ich.
Ich habe neulich mal, gestern sogar, da hatten wir, ich mache ja auch viel, nicht viel, aber ein bisschen Agenturarbeit und da hatten wir für einen Kunden, dass die Reichweiten ein bisschen eingebrochen sind. Ne? Das haben, weiß nicht, diesen einen Monat 500.000 Leute gesehen und jetzt nur 200.000. Dann sagt der Kunde ja immer, ja, was ist denn da los? Ne? Und seid ihr nicht mehr unterhaltsam auf Twitter für unsere Marke? Und dann ist der Projektmanager nervös, weil er muss das dem Kunden erklären. Und ich habe dann gesagt, ja, das liegt auch, also gerade ist eine schwierige Zeit auf Twitter, es wird sehr viel gestritten, es gibt sehr, sehr viele schwierige Themen, da ist es nicht so leicht als Marke irgendwie cool herauszustechen. Und außerdem schwankt das auch einfach mal ganz natürlich. Und da habe ich auf meinem Twitter-Kanal nachgeschaut, wie meine Reichweite ist. Und ich fand es mega krass, dass ich, ich hatte so eine Wetten-Das-Quote. Also mein Höchstwert war so 20 Millionen im Monat. Und das ist aber auch 2 Millionen meine. Aber das fand ich so 20 Millionen, war so einmal Thomas Gottschalk in den besten Zeiten so 20, zu 20 Millionen Leuten gesprochen. Da soll mein Bruder erstmal hinkommen.
Ja, das stimmt. Aber wirklich. Ist er eigentlich älter oder jünger als du?
Jünger, 2 Jahre.
Bist du der Älteste? Oder und dann kommt danach noch eure Schwester? Oder?
Kommt noch eine Schwester. Das waren die leiblichen Geschwister. Mein Vater hat dann noch weiter geschnackselt, hat noch mit einer neuen Frau Zwillinge,
ja,
auch schon über 20 und eventuell noch mit einer anderen Frau noch ein Kind.
Okay, wow.
Ich muss tatsächlich wirklich, weil wenn ich mich jemand fragt, wie viele Geschwister ich habe, muss ich wirklich ein bisschen überlegen.
Ja, verstehe. Aber der Älteste ist natürlich auch immer, da muss man ja auch immer der Schlauste sein, ne? Oder zumindest der am ehesten nachgibt, der Klügere gibt, der Ältere gibt nach.
Ja, Verantwortung, glaube ich, muss man so ein bisschen tragen. Und man ist der gedanklichen Welt von Mama dann am nächsten ist. Ne? Wenn die sagt, bitte nicht bis 11 Uhr Fernsehen gucken. Ich bin heute mal irgendwie bin beim Chor singen, aber ihr geht um 9 im Bett, du um 10, du um 10:30 oder so weiter, dann muss man sagen, okay, das hat ja auch einen Grund, ne? Und das seinen kleineren Geschwistern so ein bisschen erklären, warum die Mama das jetzt gesagt hat und warum man natürlich jetzt nicht Party macht. Man hat so ein bisschen Verantwortung, finde ich. Das nervt.
Das ist interessant, weil ich war immer der Jüngste. Ich habe 3 ältere Geschwister, die sind sehr nah beieinander altersmäßig und 10 Jahre später kam ich. Also ich war immer in der perfekten Verwöhn-Pole-Position. Also wo selbst meine Eltern irgendwie gesagt haben, ja komm, jetzt haben wir bei den 3 schon alles ausprobiert, was man falsch machen kann. Der wird schon irgendwie groß, irgendwie so. Deswegen, aber wenn ich dann meinen ältesten Bruder, mit dem ich quasi am meisten von den 3 zu tun hatte, wenn ich mir den so angucke, ist der auch immer so ein bisschen so der ruhigste vielleicht von allen oder so, oder der besonnenste so ein bisschen.
Bei uns hat sich das gedreht dann. Meine Schwester, die, also leiblich, die jüngste, ist dann so die erste gewesen, die Kinder bekommen hat. Ja. Und die erste, die überhaupt geheiratet hat, die erste, die ein Haus gekauft hat, also die und auch so die erste, die man anruft, wenn man mal was ganz Wichtiges von einer sachlichen Person, also ich glaube, mein Bruder und ich, wir rufen dann beide meine Schwester eher an. Also ich rufe natürlich auch meinen Bruder an, wir haben auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber die ist so eine Instanz und irgendwie für uns dann gefühlt so ein bisschen die große Schwester geworden, obwohl sie die Jüngste ist. Das hat sich dann, und ich bin fast schon eher der Larifari geworden.
Das stimmt, das muss man auch wirklich sagen. Also es ist nicht so ganz klar, wenn du mit 17, 18 mit Volleyball angefangen hast und dann irgendwann in die große weite Welt nach Bamberg gegangen bist.
Man hat übrigens auf dem Land, hat man alles Sportarten gemacht. Ne? Das war so für mich total normal, dass man...
Aber hast du auch Fußball gespielt?
Ich habe auch Fußball gespielt, war Torwart, war rechter Verteidiger. Ich habe aber auch Handball gemacht, auch Basketball gemacht. Man hat so auf dem Land, da hat man mal neue Freunde, die andere Sportarten machen. Tennis habe ich auch gespielt. Ja. Man macht so, weil das ist so eine der wenigen Sachen, die man auf dem Land wirklich gut machen kann, ist Sport. Ne? Und man hat halt kein Kino, man hat nicht in der Stadtmitte rumhängen und irgendwie mit 14 Alkopops oder sowas ausprobieren. Man hat das alles nicht, also macht man Sport.
Aber man kann ja trotzdem mit 14 im Land Alkohol trinken. Also da irgendwie so die ganzen Schnapsreservate der Eltern plündern.
Ja, aber man hat niemanden, der, also mit 14 Jahren auf dem Land müsste man müsste man erstmal jemanden haben, der den anderen zu einem fährt. Also ich müsste sagen, Mama, kannst du mich zu Andreas fahren? Ja. Weil wir wollen die Schnapsvorräte plündern. Ne? Das fängt dann so an mit 16, wenn man ein Moped hat. Ja. Dann kann man diese...
Hattest du ein Moped?
Ja. Ja, dann kann man so diese genau das erreichen. Man kann dann zu den Kumpel fahren, da die Schnaps, weil da die Mutter gerade in Urlaub ist, die Schnapsvorräte. Ja. So war auch mein erstes Mal betrunken sein. Das heißt, also Mutter nicht da, Schnapsvorräte, wie heißt dieser Orangenschnaps?
Bei Loni.
Nee, es gibt so einen Orangen, ich habe gerade den Namen vergessen, aber davon habe ich das erstmal.
Orangenschnaps?
Orangenschnaps, also wirklich aus Orangen.
Ach so, Contro.
Ja. Ich glaube, also, ja, den habe ich getrunken, weil der gerade da war und das war nicht gut, wenn man das erstmal Alkohol trinkt.
Ja, ein Freund von mir hat mal gesagt, er hat mal mit 18 mit einem Kumpel zusammen an einem Abend eine ganze Flasche Contro getrunken und dann war er einfach 2 Stunden blind. Hatte dann voll Panik, dass er nie wieder wird sehen können, weil er einfach 2 Stunden lang nichts mehr sehen konnte.
Kann ich nachvollziehen.
Aber ja, also ich fand Sport voll ätzend als Jugendlicher. Also ich war zwar im Tennisverein, weil meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, du musst dich irgendwie bewegen. Aber ich fand, bei mir waren auch immer so die Typen in den Sportvereinen ätzend. Deswegen wollte ich da irgendwie nie so hin. Das fand ich mal so unattraktiv.
Ne, das war uns schon wirklich wichtig. Und ich war auch wirklich gar nicht so unsportlich, wie man denken könnte. Also nie ganz gut, aber auch nie ganz schlecht. Fußball war mir zu rough. Das war mir zu gewalttätig. Klar, mit 7, 8, 9 ist das so nett. Ne? Man kickt halt Bälle, aber irgendwann fängt das an mit diesen Zweikämpfen. Ne? Und das ist ja auch vielleicht richtig so, dass die Leute sich durchsetzen müssen, weil ich finde das assi. Ne? Also wenn du halt zu langsam bist oder so, oder wenn du den Ball unbedingt haben willst, kannst du ja gerne probieren, aber du musst da jetzt nicht so schubsen, ne? Und so drängeln. Ne? Ich fand das irgendwie scheiße. Und, gut, beim Volleyball, man trifft halt nicht auf andere Leute, sondern die sind so durch ein Netz getrennt. Ich habe aber eine rote Karte bekommen.
Wofür?
Gibt es beim Volleyball. Schiedsrichter beschimpfen.
Wie hast du den Schiedsrichter genannt?
Ich glaube, ich habe ihm im Weggehen und dachte, er sieht es nicht, einen Stinkefinger gezeigt.
Ah, okay. Verstehe.
Oder sowas. Also wirklich. Weil ich mit der Entscheidung nicht einverstanden bin.
Das hätten wir dir alle nicht zugetraut.
Bitte. War, glaube ich, für mich sogar neu, dass man eine rote Karte überhaupt im Volleyball kriegen hat. Steht wahrscheinlich auch im Guinness Buch der Rekorde. Einziger Typ mit roter Karte im Volleyball-Rekord.
Einzige Rekord-Tigerentenbauer, der eine rote Karte im Volleyball hat. Was ist denn Asbach eigentlich für ein Kennzeichen?
NR, Neuwiedrhein. Ah. Heißt das so? Ja, doch, Neuwiedrhein, ja, doch.
Ja, verstehe. Weil das ist auch Siegburg, ist auch die Ecke und so.
Ja,
ne?
Ist auch unterwegs.
Ja. BM, also Bergheim, was Herr Wesseling war ja BM bei Bergheim, das war immer die Abkürzung für bereifte Mörder.
Mega guter Humor, das gefällt mir sehr. Also, dass so wirklich überall die Leute anfangen zu überlegen, wofür könnte das stehen. Ne? Also, dass ich dann auch so eine Leseart, weil das ist einfach der, ist auch humortheoretisch ganz interessant. Also, SUU war eben Siegburg bei uns und da hat sich durchgesetzt, Sau unterwegs, weil es einfach passend ist. Ne? Mhm. Also, hatte bestimmt auch mal jemand eine andere Idee, aber dann, du musst ja auch mit einem Witz so dann die kritische Masse erreichen. Ne? Und
gab es das für NR?
Gute Frage. Wahrscheinlich irgendwas mit
Nichtraucher.
Ja, langweilig. Nicht.
Ist das nicht auch, also ist das dann, wenn du sagst, von so Fuß zum Dachenwelt kommt, also Königswinter und dahinter Königswinter, ist das nicht auch da, wo Adenauer gewohnt hat? Der hat doch quasi auf der Rückseite vom Drachenfels gewohnt.
Ich weiß nicht, wo Adenauer gewohnt hat. Also ich weiß schon, dass es...
Also wenn du vor dem Drachenfels stehst und du bist quasi in Königswinter, dann rechts den Rhein entlang.
Also man hätte, ich habe das jetzt eben so salopp gesagt, wie der Rhein das nun mal macht, aber man hätte schon ein bisschen was spazieren gehen müssen, dass man da zum Drachenfels kommt. Das wäre schon eine Tagesreise gewesen. Das sind so 30, 40 Kilometer, musst du schon einplanen, ne? Ein paar Kölsch dabei trinken.
Dass du da ist denn Asbach direkt am Rhein oder ist das im Landesinneren?
Landesinneren. Ja. Und noch auf der Seite von Rheinland-Pfalz, also nicht NRW. Sondern
ach so. Ach, du bist ja gar kein Nordrhein-Westfale.
Nee.
Ach.
Nee.
Ja, hör mal, datiert doch ja nicht.
Ja, das ist wirklich so ein bisschen.
Dürft ihr doch gar kein Karneval feiern. Das ist doch, was ist denn da los?
Man ist offiziell Westerwälder.
Oh, das schönste Mädchen vom Westerwald.
Ja, aber das Westerwald klang für mich schon damals so, als das so ein bisschen wie. Da schläft er mit der Cousine oder so, oder Westerwälder, ne? Die Ludolfs und so, die sind eher Westerwälder gewesen. Das wollte man auch nicht so richtig sein, habe ich nie wohlgefühlt. Und man war es auch nicht, weil man eigentlich Bonner war. Aber ich bin da schon eine gespaltene Persönlichkeit.
Naja, also als Rheinland-Pfälzer kann man auf keinen Fall Bonner sein.
Ja, eben. Das ist ja mein Problem. Aber eigentlich war, also man hätte, also die Grenze zu NRW, die hätte man wirklich im leichten Spaziergang erreichen können.
Ja, aber es also lag halt dahinter. Jetzt wurde gerade Westerwald und diese Familienverhältnisse erwähnt. Du hast ja auch zuletzt hast dich relativ unbeliebt gemacht, als du ein paar Sachen über das Saarland geschrieben hast.
Ja.
Das ist interessant, ne? Dass die Saarländer, das ist so ein Gag, der geht denen wahnsinnig auf die Ketten, diese Geschwister.
Nee, bei den. Ich mache das immer so aus Testzwecken. Ne? Ich mache das auch über, natürlich auch über Sachsen, über Bayern sowieso. Ja. Früher waren es die Ostfriesen. Ne? Ich wundere mich dann immer über die Leute, denen ich erkenne, dass das ja ganz offensichtlich ein Witz ist. Und also das ist, warum soll ich denn jetzt so doof sein? Also ihr kennt doch die anderen Sachen, die ich schreibe. Ne? Meint ihr, jetzt bei, genau bei diesem einen Thema bin ich so doof und sage, so ein ganzes Bundesland ist scheiße. Ne? Oder ja. Im Saarland schläft natürlich jeder mit der Cousine und dem Schaf. Ne? Also das ist doch ganz klar, dass man da eine Provokation einbaut, dass man eher daran interessiert ist, wie die Leute reagieren, dass man sich auch mal freut über jemanden, der sich wirklich darüber aufregt. Aber da bin ich immer wieder überrascht, dass Leute dann wirklich nicht checken, na klar ist das ein Witz. Ne?
Ja, es ist so, ich finde es so faszinierend, weil, aber das ist die Frage, ne, bei den Ostfriesen irgendwie früher, das war, Ostfriesensitze waren ja massiv in den 80ern, das war ja wirklich, also für jeden Witz, für den man Trottel braucht, war es immer ein Ostfriesenwitz.
Oder Blondine.
Ja, das kam dann danach so ein bisschen, aber so davor waren es quasi immer nur die Ostfriesen und da hatte man nie so das Gefühl, dass die, also, aber es gab natürlich auch kein Social Media, wo das sozusagen, wo die Stimme verstärkt worden wäre, man hatte nie so das Gefühl, dass die jetzt so super beleidigt deswegen wären. Also ich meine, dann gab es natürlich auch Otto als Ikone des Ostfriesenwitzes sozusagen, der das dann alles einfach auf sich gezogen hat. Bei den Saarländern zum Beispiel finde ich so interessant, dass die immer so, wenn man dann eben so Witze macht über den kreisrunden Stammbaum und so, dann sind die immer so, ja, immer diese Witze über Inzest, wir finden das nicht witzig. Aber jeder Saarländer, den du triffst, wird dir erzählen, Heinz Becker, das ist das Saarland, 100% und so. Und jeder Saarländer ist wie Heinz Becker irgendwie so, weil der halt so sehr charmant witzig ist irgendwie. Das ist dann plötzlich die super Identifikationsfigur. Und das finde ich immer so ein bisschen, das ist so sehr extremes Cherrypicking, muss man sagen, was das Saarland da betreibt. So Gag-Cherrypicking, so geht's nicht. Aber sag mal, bist du aus Asbach weg und bist nach Bamberg zum Studieren? Ja. Also hast dann da irgendwie Abi gemacht, nebenan in Neustadt war das, glaube ich, und bist dann nach Bamberg. Das ist jetzt, sagen wir mal, von hier gerechnet, wäre das so, als wenn man jetzt von Bonn nach Asbach gezogen wäre, wenn man jetzt von Berlin nach Bamberg ziehen würde. Aber umgekehrt ist das natürlich schon eine Stufe, ein Ableveln des Zustands, oder?
Ja, voll. Also das war, ich war komplett begeistert, dass es da zwei Kinos gibt in der Stadt, dass es da eine Bar gibt, wo man abends hingehen kann, dass es irgendwie Cafés gibt. Also es war ideal für mich, vom Dorf kommen, so eine Art Probestadt, ne? Zwischen Berlin zu haben, wo man mal städtisches Leben kennenlernt und aber jetzt auch nicht komplett überfordert ist, nicht sofort in Drogen verfällt, ne? sondern wo man so ganz smooth reinkommt. Und aber es war mega spannend für mich. Ich hatte zufällig meine erste eigene Wohnung in der Sandstraße, das war so die Kneipenstraße in Bamberg, wo ich auch viel dann später gearbeitet habe als Wirt oder als Barkeeper, nicht als Wirt, als DJ und als Koch auch. Und das war mega für mich, dann abends am Fenster zu sitzen mit einer Flasche Wein, die Leute zu beobachten, wie die in die Gaststätten gehen, zu wissen, ich kann da jetzt auch runter. Auf einmal wurden irgendwie Mädchen zu einer Option, dass man die auch wirklich treffen kann. Und manche von denen sogar Lust haben, einen selber zu treffen. Das war auf dem Land auch irgendwie so. Die eine aus der Klasse, die man gut fand, die hatte einen 2 Jahre älteren Freund und die andere hatte kein Interesse. Und dann waren so die Optionen durch. Ne? Dann ist man zwar nach Bonn gefahren abends in die Disco, aber dann weiß man nicht, was man...
In welche Disco bist du in Bonn?
Ins Carpe Noctem manchmal. Stimmt. Oder auch mal in so ein Großraumdisco, weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt.
Gab es, als du ausgegangen bist, noch die Biskuithalle?
Ja, aber da waren wir nicht zur Disco, sondern eher Konzerte. Aber man ist halt in die Disco gefahren, wusste halt nicht, was man macht. Man war halt vier männliche Trottel vom Dorf, die zu schüchtern sind. Wo niemand auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, hey, darf ich den trinken? Oder komm, wollen wir tanzen? Oder man stand an der Theke und hat sich betrunken und hat so was gesagt, ach, ne? Wie so Heinz Strunk-mäßig, ne? Die Mädchen heute wieder, kein Interesse. Und dann im Studium fing das alles so ein bisschen an, interessanter und mehr zu werden.
Was hast du studiert in Bamberg?
Erst ein Semester BWL und dann habe ich gemerkt, das ist ja totaler Quatsch. Und die Soziologen, die ich kennengelernt habe, also ja nicht totaler Quatsch, aber für mich, die Soziologen,
die ich kennengelernt habe. Ja, ist totaler Quatsch. Also BWL ist wirklich ein Verlegenheitsstudium, muss man sagen.
Ja, und ich hatte Soziologen kennengelernt und die waren nett und haben irgendwie coole Sachen gemacht. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich Soziologie. Ja. Und habe dann gewechselt einfach.
es ist ja, ich finde, die Dynamik von so Kleinstadt-Unis oder Kleinstädte mit Unis, so besser gesagt, die finde ich immer extrem faszinierend. Das gibt es ja auch in Siegen, ist ja auch so eine Studentenstadt, so eine Universitätsstadt, wo aber sonst einfach gar nichts gebacken ist. Also es ist ja auch so eine super, so ein super Dead-End irgendwie. Und so stelle ich mir Bamberg eigentlich auch vor. Bamberg ist ja auch nicht sonderlich groß.
Nee, aber im Gegensatz zu Siegen schön.
Ja. Ist aber, also jetzt, ich will jetzt keine Siegner verprellen, ist aber im Gegensatz zu Siegen auch nicht sonderlich schwer.
Siegen ist, also mein leider nicht mehr lebender bester Freund Marius, der hat in Siegen sein Zivi gemacht. Ja. Und ich habe ihn da besucht und was für ein trostloses Loch. Ja. Also wirklich, also ja, das Musikcafé Meier ist mir in Erinnerung geblieben. Das war irgendwie in der Innenstadt, das war okay, aber sonst ist das wirklich, heieieiei. Und da muss man auch die ganze Zeit Hügel hoch und runter gehen. Das ist mir wirklich sehr unangenehm.
War ich auch zuerst mal dabei, weil da aufgetreten ist. Es war auch ein schöner Auftritt in so einem Kabaretttheater, das war alles super. Aber der Ort selber, habe ich auch ein ganz seltsamer Vibe irgendwie. Also richtig angenehm fand ich es nicht.
Also ja, ich hatte auch meine Schwierigkeiten. Und Bamberg ist halt wahnsinnig schön. Lauter Altstadt. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit nur in der Altstadt gewohnt. Ja. Und das sieht, du kannst in jeder Straße einen Film drehen, so ein altes tschechisches Märchen. Ne? Und viel Gaststätten. Das ist, glaube ich, der Landkreis mit der höchsten Brauereidichte weltweit.
Ja. Ist das eigentlich Bayern?
Die würden sagen Franken, aber ja.
Aber Bundesland Bayern.
Ja. Ja. Und man fühlt sich da wohl. Ne? Also es ist irgendwie nett und schön. Ich kann auch verstehen, dass man da wohnen bleibt, vielleicht im Umland, aber es ist so, gut, der fränkische Dialekt ist nochmal was anderes. Ja. Da ist man auch sehr, sehr schnell bei die Cousine begatten. Aber
Allmächtner.
Ja. Auch zum Teil schwierig. Aber ich fand es mega gut. Nach 5 Jahren hat es dann irgendwie gereicht. Und dann musste ich noch ein Praktikum machen, um mein Studium zu beenden und bin dann nach Berlin gegangen, zur Universal Music, weil da war gerade was frei.
Und bist du noch manchmal in Bamberg? Fährst du noch manchmal hin?
Schon, ja, weil meine Schwester wohnt noch in der Nähe. Ja. Und abends, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, fahre ich dann auch mal nach Bamberg rein und finde das auch immer schön, so auch an die alten Städten, wo man dann gearbeitet hat oder zurückzugehen. Man kann immer noch gut essen und macht Spaß, ja. Ich war mal länger zurück in Bamberg, weil ich war mal tatsächlich vor 5 Jahren einen guten Monat in der Psychiatrie, weil alles zu viel geworden ist. Und ich war dann vorher bei meiner Schwester zu Besuch, weil es also schon da nicht gut aussah. Und dann haben wir irgendwas gesucht, weil wir gemerkt haben, ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit bei ihr wohnen. Und dann haben wir eine Psychiatrie in Bamberg. Und dann habe ich quasi dann 5 Wochen lang in einer, auch in der Altstadt, sehr, sehr schön gelegen und keine 500 Meter, schätze ich mal, von meiner alten Bude entfernt, in einer Irrenanstalt gelebt. Ne?
Aber hat dich das nicht retraumatisiert, da so nah an diesen alten Zeiten zu sein?
Das war okay. Also mir ging es damals so schlecht. Ich hatte jetzt keinen Ausgehbock, aber es war irgendwie behaglich. Also ich kannte das alles so ein bisschen. Es war vertraut. Das irgendwie fand ich es auch schön. Also es hat gut gepasst.
Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann sag ruhig, aber wie...
Irrenanstalt sagt man bestimmt nicht mehr. Ich darf das sagen, ich war in einer.
Ja, ja. Aber wie ist das denn da, so sich so selber einzuweisen oder so oder an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, ich schaffe das nicht mehr, bitte helft mir. Was ist das? Hat man da das Gefühl, irgendwie, weiß nicht, aufzugeben oder so? Oder ist das irgendwie, es ist ja auch sehr schambehaftet wahrscheinlich?
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, von außen könnte man schon sagen, ne? Der ist jetzt ganz schön fertig, dass er das machen muss. Aus der inneren Perspektive ist es eher so, dass man ist ja, weiß nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen sehr traurig, sehr fertig, sehr erboden. Und für einen selber ist es dann ein Schritt. Also man macht was. Also man macht nicht die nächste Nacht mit Tavo oder was weiß ich auf dem Bett oder falls man überhaupt Medikamente hat oder man ist nicht mehr den nächsten Tag zu Hause traurig, sondern man geht einen Schritt und macht was und versucht das zu ändern. Und deswegen ist es eigentlich fast schon das Gegenteil dieser Perspektive, dass man sich nicht aufgibt, sondern man macht das Gegenteil. Man gibt sich nicht auf und versucht da rauszugehen. Man macht den ersten Schritt. Und so kam das auch mir vor. Also ich war total froh, hatte auch so ein bisschen Bammel davor. Vor allen Dingen, das erste Wochenende muss man auch da bleiben, darf nicht rausgehen, damit man erstmal das so alles kennenlernt und dann ist man, andere Leute dürfen schon rausgehen und ist auch ziemlich allein. So und tatsächlich gibt es auch so die Abteilung für etwas härtere Fälle, die geschlossene, die in der Nähe ist, ne, wo man dann auch nachts mal jemanden schreien hört. Also es ist jetzt nicht immer nur angenehm, ne? Aber grundsätzlich, also so insgesamt ist das wie auf eine Art Klassenfahrt gewesen. Also man lernt sehr schnell Leute kennen, man hat so Essen von großen Tabletts immer so zusammen mit so Aufschnitt oder also so.
Hagebuttentee.
Ja, genau, wirklich, wirklich. Man hat Aktivitäten, die man macht, man hat einen Tagesplan, irgendjemand ist so eine Art Lehrer, der einem auch mal sagt, was man machen muss, und man hat also ein Zimmer zu zweit. Also es ist wirklich sehr, sehr, also ich fand es echt auf eine Art schön.
Verstehe. Interessant. Ich war einmal in meinem Leben an so einem Punkt, als ich in München studiert habe, gab es irgendwann so eine Phase, wo ich auch so, also da hatte ich wahnsinnig viel Panikattacken und so und konnte nicht mehr schlafen. Ich habe nachts kein Auge mehr, also wirklich nicht mehr schlafen können, und habe mich dann so zum Teil in Straßenbahnen gesetzt, weil ich da schlafen konnte, weil ich da das Gefühl hatte, in Bewegung zu sein, und dann habe ich da einfach gepennt. Und das hat mich fertig gemacht. Also war wirklich so anstrengend für mich. Und da bin ich dann, weil da, wo ich gewohnt habe in München, war eines der besten Krankenhäuser in München, Klinikum rechts der Isar. Das war bei mir in der Nähe. Und die hatten eine psychiatrische Ambulanz. Und dann habe ich einen Abend gedacht, das kann so auf gar keinen Fall weitergehen, dass ich nachts kein Auge mehr zukriege. Mir muss da jetzt jemand helfen. Und dann bin ich da nachts rübergelaufen. Das war so, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Und dann bin ich da hingegangen und bin da an die Rezeption, und dann sagt der Rezeptionist, ja, was wollen Sie hier, so nachts um eins oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gern zur psychiatrischen Ambulanz. Ja, nee, da müssen Sie morgen wiederkommen, die haben jetzt geschlossen und so. Und dann danach habe ich mich nie wieder hingetraut. Aber es war so, da war ich wirklich, ich hatte wirklich gedacht, da ist jetzt jemand und der sagt, ja, komm her, leg dich hier hin, wir reden darüber, du kannst jetzt erstmal pennen und so. War dann aber leider nicht. Und dann, es hatte dann nachher alles einen ganz anderen Ausgang. Ein Freund hat dann gesagt, ich soll zu ihm ziehen. Und dann habe ich bei dem gewohnt und der hat mich dann sozusagen da irgendwie rausgeholt, weil es ihm dann auch nicht so gut ging. Wir haben uns aber so gegenseitig sehr hochgestützt auf so eine seltsame Art und Weise. Und das war tatsächlich so ein bisschen so meine Rettung damals. Aber das werde ich nie vergessen, dass ich da wirklich, also ich die totale Bereitschaft hatte, jetzt einfach in so eine psychiatrische Hilfe zu gehen, und mir dann der Nachtportier gesagt hat, nee, da ist keiner, gehen Sie wieder nach Hause. Und ich habe mich so geärgert, ich so, was ist das für eine Ambulanz? Aber ja.
Man muss da tatsächlich auch erstmal reinkommen, es war gar nicht so einfach, ja. Schon damals und jetzt aktuell, so fast nach Corona, hört man ja auch, dass wirklich ganz, ganz viele Praxen und dass das wirklich nur noch die schwersten Fälle aufgenommen werden. Also wenn man nicht suizidgefährdet ist aktuell, hat man es sehr, sehr schwer, überhaupt was zu bekommen, weil so eine normale, schwere Depression reicht nicht mehr aus, dass man überhaupt Behandlung findet, weil einfach sehr, sehr viele Leute ganz schöne Schäden getragen haben davon.
Ja. Ist ja jetzt auch ganz aktuell gerade durch den Bundestag gegangen oder soll jetzt im Bundestag gehen, dieses neue
verboten.
Ja, dieses seltsame Sparenkonzept von so einer Punkteanzahl für psychische Erkrankungen. Sehr weird auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall, dann hast du in Bamberg studiert und dann bist du wirklich direkt von Bamberg nach Berlin. Du hast dann auch bei Universal gearbeitet oder warst ein Praktikum? Das habe ich immer nie so richtig kapiert.
Das war erst ein Praktikum, um eben mein Studium zu beenden, und dann hat mir in Berlin ganz gut gefallen und habe da weiter gejobbt, so als wie heißt das, studentische Aushilfskraft, habe mein Studium von Berlin aus beendet, weil da nicht mehr viel gefehlt hat, Diplomarbeit und so Kram, und als ich dann fertig…
Worüber hast du deine Diplomarbeit geschrieben?
Meinungsführerschaft im Bereich Musik.
Musikjournalismus oder?
Nee, eher so, also auch… Zum Teil, aber wie wird Musik überhaupt weitergeben? Wer sind die Leute, die auf die andere Leute hören, bei Musik hören? Und also es gibt so ein Konzept der Meinungsführerschaft, also bestimmte Eigenschaften, die Meinungsführer haben. Die sind charismatisch, die sind groß vernetzt und so weiter. Und ich habe das tatsächlich in der Studie überprüft, ob das auch bei Musik so ist wie bei klassischen Meinungsführern.
Kurzes Fazit?
Im Wesentlichen ja, aber für mich fast spannender war einfach diese Geschichte von das ist so praktisch, heute würde man sagen Influencer, das war aber eine gute Zeit vor Influencern, also was die ausmacht und warum die so erfolgreich sind dann auch wie Influencer überhaupt auf neue Ideen kommen. Ne? Es gibt ja keinen Influencer, sondern das ist zum Beispiel jemand ganz anders, das ist der Innovator, der hat gar nicht so viele Leute, die ihm zuhören, aber der ist so zwischen den Welten, ne? Also es ist jemand, der viel reist, viel unterwegs ist, viele neue, verschiedene Dinge kennenlernt, aber auch gute Kontakte hat zu Leuten, die andere influenzen. Und der bringt so eigentlich die neuen Sachen rein. Und total spannend, wie das. Also es ist wirklich auch, kann auch genutzt werden. Also dass du was mir jetzt spontan einfällt, ist zum Beispiel HIV-Aufklärung in den 80ern, ne, wo die irgendwann gesagt haben, wir drücken jetzt nicht mehr jedem einen Zettel in die Hand, sondern wir gehen dahin und gucken, auf wen hören Schwule. Also wer sind die Leute in den Bars, die da ein gewisses Ansehen haben, ne? Also doof gesagt, ne? Ja. Hey, bringt mir Freddie Mercury. und wir sagen denen ein paar Fakten über AIDS und vertrauen darauf, dass sie das in die Communities spreaden. Und oder dann, wie bringt man afrikanische Dörfer dazu, dass sie Wasser abkochen, ne? Das ist so, wurde in vielen Dörfern nicht gemacht. Und dann guckt man, wer sind die, auf die hören. Und ich fand es mega spannend. Und das habe ich so ein bisschen mit Musik verbunden.
War das nicht so die Zeit, als irgendwie MySpace noch eine Sache war?
Ja.
Da gab es auch so einen interessanten Musikvertriebsidee drüber, ne? Also weil man ja auf so Profilen von Leuten, denen man gefolgt ist oder die man irgendwie gut fand, geguckt hat, wem die so folgen, welchen Musikern und so, und dann da so in diesen Folgelisten sich irgendwie auch neue Sachen rausgesucht und gefunden hat und so.
Wir hatten tatsächlich, also wir haben ich war ja in der Marktforschung bei Universal Music, klar, Soziologie, Sozialforschung, empirische Sozialforschung und dann mit Musik war da auch DJ, hab ich so irgendwie verbunden zu diesem Job. Hat auch ganz gut gepasst und wir hatten damals dann so ein eigenes Umfragepanel aufgebaut. Also wir hatten viel mit der GfK zusammengearbeitet und den konntest du immer Sachen schicken und sagen, mach mal das und das für mich, aber das war halt sehr teuer. Ja. Und wenn man selber Sachen machen wollte, zum Beispiel Leuten einfach Musik vorspielen, braucht man erstmal Leute, die da mitmachen. Und dann haben wir so ein Panel aufgebaut an Leuten, die an Umfragen teilnehmen, und um das zu bewerben, haben wir tatsächlich auch so ein MySpace-Account gemacht und dann da so Werbung dafür gemacht. Das war so das Social-Media-Tool, ne? Das war vor Facebook noch, in Deutschland zumindest, StudiVZ war dafür nicht so richtig geeignet. Also MySpace war für Musikmarketing schon das Ding.
Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Nee, wollte ich gerade sagen.
Das ist so crazy, weil das ist ja einfach komplett abgeschmiert. Das war auch so komisch, also weil das war ja schon ein sehr eigenes soziales Netzwerk, das dann einfach von heute auf morgen komplett tot war.
Ja, also ja, Facebook hat das wirklich, glaube ich, kaputt gemacht. Also das war ich habe früher auch viel Zeit im Intro-Forum rumgehangen und das war auch so eine Art soziales Netzwerk, weil man da wirklich viel mit, man hatte natürlich so einen Avatar und hat da auch Leute kennengelernt, hat viel diskutiert und das war so das Erste, was ich morgens angemacht habe, was ist in dem Thread passiert, was hat der denn da, ne? Man kannte die Leute auch, war so ein bisschen wie heute Clubhouse, eine sehr kleine Community, eine sehr feine Community, weil man lernt sich sehr, sehr schnell kennen und das hat dann irgendwann auch nach Facebook komplett aufgehört, ne? Ist irgendwann alles gelöscht worden und weg und das war damals extrem wichtig für mich. Auch so Blogs, ne? In Blogs kommentieren und hin und her schreiben und was Neues schreiben, das war dann so für die Leute, die ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis haben, aber und später sind dann halt so alle dazugekommen, ne? Also auf Facebook, wo es dann wirklich einfach niederschwellig war, irgendwas zu posten. Heute dann eher vielleicht Insta-Stories.
Ja, stimmt. Diese Blogzeit war krass, so in den so Anfang Nuller, als ich in München war, da habe ich ja dann auch einen Blog gegründet und dann sind wir auch auf Tour gegangen und so und haben Lesereisen mit dem Blog gemacht und so. Das war echt krass. Und dann Facebook hat wirklich alles zerstört eigentlich. Und jetzt ist Facebook irgendwie kaputt.
Ja, hat sich selber zerstört durch Insta.
Du hast auch mal in einem Interview von 2014 hast du erzählt, dass du, wenn du aufwachst, erstmal Facebook checkst, dann deine E-Mails und wenn dann nichts Wichtiges dabei ist, nochmal Schlummertaste und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Aber es war interessant, es war wirklich so früher, dass erstmal gucken, was auf Facebook passiert ist.
Ja, wirklich. Also ist auch, also ja, noch Jahre nach 2014 so geblieben, dass so Facebook das Ding war, hat sich mittlerweile ist es einfach, nee, ist nicht mehr so. Also muss ich sagen, hat sich geändert. Also mittlerweile schaue ich als erstes tatsächlich, obwohl ich das wirklich nie gedacht hätte, auf Instagram, weil aber auch die meisten Nachrichten mich da erreichen, ne? Weil das ist so bescheuert gelöst, dass du bei jeder, sobald jemand auf deine Story reagiert, kriegst du ja praktisch eine Direktmessage von dem, ne? Und deswegen steht da immer sehr, sehr viel. Und man ist ja dann doch so eitel, wir wissen, was hat er geschrieben, hat es gefallen und so. Und, das ist eine riesen Zeitverschwendung. Und danach auf Twitter und dann irgendwann checke ich so quasi fast schon aus Pflicht Facebook. Und,
guckst du noch täglich auf Facebook?
Ja, schon. Ich finde es auch schön, dass dann noch das so, also auf Facebook sind halt der größte gemeinsame Nenner vernetzt. Also da ist dann auch die Freundin meiner Mutter und der Ex-Lehrer oder so. Also das finde ich auch spannend an sozialen Netzwerken, dass man voneinander lernen kann, dass man irgendwie verschiedene Stimmen hat. Es gibt da auch ein paar Leute, die sind, also auf Facebook war quasi jeder und auf Instagram sind schon eher ein bisschen jüngere Leute, auf Twitter ein bisschen meinungsstärkere Leute, aber auf Facebook waren so alle und das finde ich auch schön, dass das ein bisschen schade, dass das so ein bisschen wegfällt.
Ja, ich glaube, bei mir ist mittlerweile auch Instagram, weil da sozusagen die DMs, wenn es dann eine Nachricht ist, auch am interessantesten sind. Und weil ich interessanterweise Insta, glaube ich, als einziges soziales Netzwerk nicht keine E-Mail-Benachrichtigung für kriege. Also ich glaube, für Twitter kriege ich welche, also nicht bei Likes, sondern wenn ich auf Twitter eine DM kriege. Und bei Facebook kriege ich auch immer E-Mails, aber bei Insta nicht.
Nee, das habe ich alles ausgestellt.
Ja, das glaube ich.
Keine. Das ist noch nicht gut. Also wenn ich einen Tipp geben darf, macht so Notifications aus. Also das macht einen kaputt.
Ja, das stimmt.
Doch, ich habe Twitter-Replies. Tatsächlich, das schaffe ich es auch nicht. Man kann das ja so einstellen, dass ich die nur noch von Leuten sehe, denen ich folge.
Ja.
Aber das will ich nicht. Da denke ich mir immer so, also dann verpasse ich ja jede neue Meinung. Ne? Also jede andere Meinung, die irgendwie nicht meiner Bubble entspricht, den Leuten, die würde ich ja verpassen. Ne?
Ja.
Mit dem Ergebnis, dass ich wirklich auch viel, viel Schrott lese. Ne? Also jeden Troll, der mir irgendeine scheiß Nachricht schreibt, den lese ich tatsächlich oder überscroll es zumindest mal. Und wenn man irgendwie einen erfolgreichen Tweet hat, dann sind da auch mal 100 Meldungen. Ne? Und dann sind auf deinem Handy einfach 100 Notifications, ne? 100 Tweets. Und die lese ich natürlich jetzt nicht alle, aber ich schaue schon mal so grob drüber. Aber ich traue mich da noch nicht ganz so, das so in meine Blase zurückzuziehen und sagen, so, ich will das jetzt alles nicht mehr lesen.
Ja, das verstehe ich. Ich gucke mir die Replies auch immer an und so. Manchmal ärgere ich mich auch viel zu doll drüber. Zuletzt hatte ich aber wieder Replies, die auch ätzend waren. Und dann bin ich mit einem aber oder mit zweien in die Diskussion gegangen. Das gönne ich mir einfach manchmal. Und mit einem, der eine ist dann, hat dann diesen Klassiker gemacht, dass er quasi immer nur noch maximal Worst Cases aufgezählt hat, irgendwie, wo ich ihm dann auch nicht mehr helfen konnte. Aber mit dem anderen war es dann so. Und war die Diskussion war sehr hart stellenweise, aber am Ende, ganz am Ende war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eine unterschiedliche Meinung, wir wollen aber dasselbe kommen, nur aus unterschiedlichen Richtungen. Danke für das Gespräch, war gut irgendwie. Also das fand ich dann irgendwie, das passiert ja auch manchmal. Das ist ja dann irgendwie eigentlich das Befriedigendste, was es gibt, finde ich.
Wir hatten es bei der BVG oft, ne, dass das, als wir die Kampagne gemacht haben, dass wir Leuten dann, die gesagt haben, fick die BVG, also einfach dieses so. Wahrscheinlich irgendwie Bus zu spät gekommen oder gar nicht gekommen, zack, Handy auf, fick die BVG. Und man erwartet natürlich nicht, dass jemand antwortet. Ne? Ja. Und wir haben denen geantwortet und haben gesagt, hey, cooles Angebot, aber erst ab dem dritten Date oder sowas. Ne? Und dann hast du krass gemerkt, dass die Leute also gemerkt haben, fuck, das hat jemand gelesen. Ne? Und zwar genau die, an die ich das adressiert habe. Ja. Und B, dass sie natürlich auch geschmunzelt haben. Ne? Und dann, wir haben, glaube ich, große Hater der BVG in Love-Fans umgewandelt durch diese Art der Kommunikation, einfach, dass wir geantwortet haben. Ne? Und da ist tatsächlich nicht ja klar, ich habe bestimmt auch mal gesagt, scheiß BVG, ne? Weil irgendwie genau in dem Moment, in dem es mir wichtig war, irgendwas schiefgegangen ist. Das schreibt man dann vielleicht auch mal ins Netzwerk rein, aber vieles ist auch gar nicht so gemeint. Und ich glaube auch, dass man viel diskutieren kann und das ist eins, also, wann immer Leute aufrufen, irgendwie in sozialen Netzwerken, bitte entfolgt denen, die das und das, oder bitte nehmt, ich nehme alle raus, die das und das gemacht haben, oder wer, weiß ich nicht, AfD wählt, der wird sofort aussortiert. Denke ich mir, ja, kann man so machen, würde ich aber nicht machen, weil ich glaube, wenn es eine Hoffnung für den AfD-Wähler gibt, dann ist, dass ich weiterhin mit ihm befreundet bin und ihm vielleicht manchmal sarkastisch oder ironisch oder irgendwie was unter seine Meinung drunter poste, aber dass das immer noch da ist. Und so, wenn du das aufhörst, dann entlässt du die Leute halt in ihre Bubble, ne? Und da wird es dann immer mehr und mehr.
Ich bin da extrem ambivalent, weil ich auch gemerkt habe, dass meine Geduld mittlerweile auch wirklich durch viele Dinge, auch durch die Pandemie und durch die Querdenker, aber durch viele andere Sachen auch sehr an ihre Grenzen gestoßen ist. Und ich blocke schon relativ konsequent, auf Twitter vor allem.
Habe ich jetzt angefangen in der Pandemie. Impfgegner und ich habe das.
Ja, das ist genau. Also da bin ich mittlerweile sehr konsequent. Und bei Facebook habe ich aber dann auch, als das dann so los.
Ich muss ganz kurz korrigieren, nicht Impfgegner, das ist okay, kann man.
Ja.
kann man, das ist okay, kann ich akzeptieren. Militante Impfgegner.
Ja, ja, Verschwörungstheoretiker.
Also militante, schlecht informierte Impfgegner, ja, ja, die sich beschweren auch noch, dass sie sich nicht impfen lassen, aber trotzdem sofort nach Rügen in Urlaub wollen.
Da gibt es jetzt mittlerweile den Gag, dass unter diesen militanten Impfgegnern, die auch so ein bisschen, sagen wir mal, esoterisch interessant unterwegs sind, dass die jetzt anfangen, Masken zu tragen, weil sie Angst vor Geimpften haben. Und das ist natürlich für uns genial. Weil dann, warum die Maske tragen, ist scheißegal. Hauptsache, sie ziehen sie an.
Das ist wirklich verrückt. Also ich habe ein bisschen mich mit Impfgegnern beschäftigt in der letzten Zeit. Und ganz, ganz oft war das Argument, ja, wenn man geimpft ist, überträgt man Corona ja noch weiter.
Ja.
Und das stimmt. Also Man kann unter Umständen Corona weiter übertragen, wenn man geimpft ist, weil man zum Beispiel gar nichts von der Ansteckung merkt. Ja. Aber zum Beispiel hat auch den Vorteil, dass man sehr, sehr wahrscheinlich nicht davon stirbt oder kaum noch.
Ja.
Aber klar, könntest du dich theoretisch noch anstecken und das auch weitertragen. Aber es ist halt ein Bruchteil, ne? Und das, da frage ich mich schon, also wie kann man denn eine Studie so falsch lesen? Und sozusagen, also, es ist, und da will ich dann auch nicht mehr diskutieren. Dann wird es mir dann zu doof, weil da kann ich nichts mehr machen.
Ja. Da blocke ich dann nochmal. Das ist eine extrem selektive Wahrnehmung, um das so zu verstehen. Ich bin da auch fasziniert von. Also ich lese immer wieder so Threads von so Verschwörungsleuten oder lese dann auch mal in so eine Telegram-Gruppe rein oder so, weil für mich ist das soziologisch, da sind wir wieder bei deinem Studium, einfach extrem faszinierend, dass Leute bereit sind, sowas zu glauben, was so offensichtlich Kappes ist. Und zuletzt, ich habe das auch, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber geredet habe, ich glaube mit meiner Frau oder so, was ich auch so faszinierend finde, das ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, als ich mir so ein YouTube-Video von, es gibt ja so, sagen wir mal, 4, 5 große Verschwörungserzähler im deutschen YouTube-Kosmos, die irgendwie sozusagen diese Querdenker-Demos füttern auch mit Theorien und Informationen und so und regelmäßig auf YouTube sitzen und da irgendwie ihre Sachen erzählen. Und dann habe ich mir so ein paar von diesen Videos angeguckt und das Witzige ist ja, oder witzig in sehr großen Anführungsstrichen, ist ja eigentlich das, jeder von denen denkt sich ja irgendwas aus. Also die denken sich ja irgendwelche Theorien aus, warum irgendetwas nicht gut sein kann oder warum der lügt oder was auch immer. Und der Witz an der Sache ist, dass jeder andere von diesen 5 Großen muss von jedem, der was erzählt, immer die Geschichte übernehmen und selber aber ja noch was viel Krasseres erzählen, damit er auch wahrgenommen wird. Aber sie müssen immer sich auf die anderen beziehen, weil sobald die unglaubwürdig werden, würden sie auch unglaubwürdig. Und dann dadurch müssen sie das immer aufrechthalten, indem aber dieser Stapel an Scheiße, die als Information verkaufen, immer größer wird, weil sich immer alle auf alle beziehen müssen, damit es sozusagen innerlich logisch bleibt. Das ist eigentlich sehr faszinierend.
Ich glaube sogar, du hast mal ein Ken Jebsen-Video auf Facebook gepostet oder deine Meinung dazu, ne?
Ja.
Und ich glaube deswegen, weil ich das bei dir gesehen habe, habe ich mir das auch angeschaut. Ja. Das war dieses große, das so bekannt geworden ist.
Dieses mit dem Grundgesetz.
Ja, genau. Im Hintergrund, ja. Bill und Melinda Gates. Genau. Als ein Wort. Bill und Melinda Gates. da habe ich mir das angeschaut, habe mir das eine halbe Stunde angeschaut und habe dann auch weiter geklickt.
Ja.
In andere Videos, die mir vorgeschlagen wurden. Und da habe ich schon gemerkt, jetzt es wird gefährlich, es verfrisst so ein bisschen mein Gehirn. Also ich habe so, du musst dann wirklich, es ist sehr, sehr, also ne, wenn die sagen irgendwie, die hauen dir die Infos ja erstmal so um den Kopf, bis du dich nicht mehr wehren kannst. Und es gibt auch Studien, die sagen, also wenn du Leuten 10 Infos in einer Minute um die Ohren haust, dann können die sich nicht mehr wehren, weil das ist zu viel, um das wirklich zu verarbeiten.
So ein Overload.
Genau. Ja. Und wenn die da erstmal sagen, so Microsoft kontrolliert 80% der WHO, ne, dann hast du das erstmal im Kopf.
Ja.
Und dann musst du praktisch selber herausfinden, dass die Bill und Melinda Gates Stiftung schon mit der WHO zu tun hat, aber nur 8% finanziert. Ja. Ne? Und da musst du die Quellen dafür raussuchen. Und, die gibt's und das sind seriöse Quellen, aber es ist ganz schön mühsam. Und du merkst so, wie diese ganzen Informationen so auf dich, ne? Also prasseln und du denkst, ja, vielleicht ist da doch was dran. Ne? Der Bill Gates so. Und dann irgendwann habe ich auch Stopp gesagt, habe gesagt, ich merke, wie das wirkt. Also wie wirklich würde ich jetzt weitergucken, kann ich das ab sofort total nachvollziehen, dass das einen Kirre macht und dass man dann da irgendwann in so einer Welt drin ist.
Das finde ich interessant. Das habe ich nie auch nur ansatzweise bei diesen Videos gehabt. Aber ich komme auch aus einer Familie, wo alle immer sehr von ihrer Meinung überzeugt sind. Ich glaube, das ist der eine Fall, wo das hilft. Dass die Burkebergs immer gesagt haben, nee, das kann nicht sein. Und das ist wahrscheinlich dann die eine Stelle, wo man da, wo das ganz, ganz gut ist.
Ich bin ja gut mit Brüggemann, dem Initiator der Schauspielerkampagne oder nicht Initiator, aber mit Initiator befreundet. Und
hat das eure Freundschaft belastet?
Einfacher ist nicht geworden. Also seit einem Jahr erlebe ich ihn auf Facebook, dass er wirklich ein sehr, sehr konstruktiv, aber auch sehr engagiert gegen Lockdown ist und sagt, das macht zu viel mit den Menschen, das macht zu viel kaputt, was man nicht messen kann. Und das ist so eine Grundmessage. Deswegen weiß ich, wo das herkam. Ich war da auch nicht so kritisch. Ich habe gesagt, meine Güte, es sind halt Schauspielervideos. Wenn ihr sie nicht anklickt, dann habt ihr auch keinen Aufreger. Ne? Also ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie gesagt haben, wir wollen die Beatmungsgeräte abstellen. Aber es ist schon herausfordernd. Aber bei ihm ist das so, dass er, ich weiß, wo es herkommt und ich weiß, was sein Argument ist und ich kann es auch nicht komplett widerlegen. Also es könnte sein, kann man nicht messen, wie viele Leute, wie sehr ein Lockdown geschadet hat. Man kennt es mittlerweile, diese aus den Psychiatrien, dass sie überlaufen sind, hatten wir eben schon. Also es gibt bestimmt Schäden. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die Fälle nehmen zu, dass Leute, zwei, drei Mal in den letzten Wochen gehört, irgendwie Mann zündet Familie an, schießt Familie, Zahnarzt. Und ich glaube, da, wo die Familie angezündet wurde, hat der Mann tatsächlich gesagt, oder die Mutter des Mannes, der ist im Lockdown komplett durchgedreht. Also definitiv macht das was mit den Leuten. Definitiv sind deswegen auch die Psychiatrien voll oder die Therapeuten überlastet. Aber wie man das vergleichen soll, keine Ahnung. Das kannst du ganz, ganz schwer messen. Und ich bin da eher Team Vorsicht und sage so, ein ganz schön schwieriger Virus, das erste Mal, dass man das in dem Ausmaß erlebt, ich würde lieber erstmal zulassen, das andere kann man einfach so schlecht messen, aber ich verstehe den Punkt, dass man sagt, es ist, aber der ist so vernünftig, also der liest viele Quellen.
Aber ich habe ihm das schon übel genommen, also ich fand immer die Sachen, die er gemacht hat, irgendwie gut und so, die Filme und zuletzt, meine Schwester war auch hier. Und da habe ich noch so geschwärmt von dem Tatort, den er gemacht hat, den ich sehr, sehr lustig fand. Und dann hat er jetzt diese Aktion gemacht und ich hatte ja nicht mal ein Problem mit der Aktion selbst, weil das alles so confusing ist gerade auf der Welt, dass natürlich jeder irgendwie auch mal was Dummes macht und Scheiße baut oder so. Aber was mich wirklich fuchsig gemacht hat, ist, wie die dann danach mit der Kritik umgegangen sind. Also jede Kritik daran delegitimiert haben und immer gesagt haben so, ja, ihr habt das nicht verstanden, das war Satire, ihr seid alle so dumm, ich weiß gar nicht, es gibt hier Krisen, die werden nicht gesehen, wir sprechen für 83 Millionen. Also es wurde dann so größenwahnsinnig. Gerade auch von Dietrich in Talkshows und auch so von den anderen Machern, also von dem Tom Bohn und so, was die so in Interviews erzählt haben, es wurde so krass unangenehm und Dietrich auch plötzlich sozusagen alle Quellen von rechts, die ihm zugestimmt haben, als valide Quellen angebracht hat und alle, die von links ihn kritisiert haben, waren dann Idioten oder waren Twitter-Mob oder waren irgendwie, und das fand ich echt richtig scheiße von ihm, also da war ich echt enttäuscht, dass er meint, das wäre links und Punk, was er macht, aber halt null zu Linken und Punks andockt in dem Fall.
Ich fand den Zeitpunkt vor allen Dingen schlecht, also jetzt ist einfach es war so kurz, man sieht das Ziel schon, ne? Und dann kommt das nochmal so. Ja. Das also war,
es war auch nicht gut geschrieben. Es war wirklich, also viele dieser Sketche waren einfach grottig. Die hätten wir beide besser geschrieben.
Ich habe 3 bis 4 nur gesehen. Ich habe einen gesehen, der hat mir sehr gut gefallen, wo die diese Schauspielerin sagte, also ich lasse mir alles bringen hier. Ne? Also die Leute, ich sitze zu Hause, ich bin sicher und die Leute bringen mir die Sachen. Aber wenn die am Wochenende mal auf der Parkbank sitzen, dann schreibe ich die schon auf Twitter auf. Ne? So geht es ja nicht.
War gut, stimmt, der war gut. Aber der Volker Bruch zum Beispiel war wahnsinnig schlecht.
Habe ich nicht gesehen.
Das war richtig.
Ich habe noch nicht was ich an Josef Liefers gesehen. Also ich habe zwei, drei Sachen gesehen. Ja, das ist auch schwierig manchmal mit Dietrich auf Twitter. Also wir reden um ihn dann. Wir haben uns sogar neulich mal, weil wir, da gab es eine Aktion, eine Bekannte von ihm, die ist in der Pflege und die hat ihn darauf angesprochen, dass sie was gegen den Pflegenotstand protestieren möchte. Und weil sie auch durch die Aktion von ihm aufmerksam auf ihn nochmal geworden ist und dann hat er mich angesprochen, wollen wir was zusammen machen. Also wir beide, wir haben sehr verschiedene Meinungen, aber darauf können wir uns ja wohl einigen. Ja. Und haben wir das zusammen gemacht und haben gesagt, das ist wirklich eine sinnvolle Aktion, egal wo man steht in der Corona-Politik, man kann sich, glaube ich, auf den Pflegenotstand einigen. Und da habe ich aber nochmal viel mit den Leuten so diskutiert und dann, wenn Dietrich was schreibt, hat er so einen Mob von Leuten, die Sachen von ihm liken, wo ich dachte, Dietrich, die willst du auch nicht auf einer Party haben. Nein,
das ist wirklich schlimmer geworden jetzt.
Ich kenne deine Partys, die sind cool, aber diese Leute, die gerade die Sachen von dir liken, mit denen willst du nicht feiern.
Ja. Er hat ja dann auch immer als Argument angeführt, auf die E-Mail-Adresse von Alles dicht machen kriegen wir nur Leute, die die Aktion gut finden. Wo ich sagte, ja. Und ich kann dir zu 100% sagen, was das alles für Leute sind, die dir da E-Mails geschrieben haben. Irgendwie, die kann ich wahrscheinlich zu 90% charakterisieren. Irgendwie so. Also das war so, da hat er richtig verloren für mich.
Wirklich, also ich glaube auch.
Karriereförderlich
war es nicht und deswegen war es auch im Sinne mutig, weil es ist definitiv nicht förderlich für seine Karriere gewesen.
Ja, ich glaube aber, er hat ein bisschen mit einer anderen Reaktion gerechnet. Ich glaube nicht, dass das so mutig war. Mutig wäre es gewesen, wenn er gewusst hätte, dass es genau so ankommt.
Vielleicht.
Ich glaube ja, dass die Hauptinitiatoren, die sind ja mittlerweile ausgemacht. Also Bruchliefers, Brüggemann, Bohn, das sind ja im Grunde genommen so die Hauptköpfe hinter der Aktion gewesen. Ich glaube, dass die sich alle gegenseitig so ein bisschen betuppt haben auf so eine Art. Ich glaube, jeder hatte so eine eigene Idee, was das bewirken, wo das hingehen soll, und hat mit den anderen so eine Allianz gebildet, weil man wusste, dass man zusammen irgendwie mehr erreicht, aber von denen hat keiner mit so komplett offenen Karten gespielt.
Was ich aber interessant finde, ist so das Gedankenspiel, was machen wir mit Covid-22, ne? Also wenn wir jetzt Ende des Jahres oder so, neues Covid ist da,
ja.
Irgendjemand hat wieder eine Fledermaus geküsst, und wir haben das nochmal, ne? Und was machst du dann? Ich glaube, die Leute würden ausrasten, wenn du sagst, wir machen diese Lockdown-Sache nochmal,
ja,
ne?
Absolut, ja.
Und deswegen ist das natürlich auch ein legitimer Gedanke, ne? Wie gehen wir damit um? Was ist besser? Können wir uns das leisten, überhaupt einen Lockdown, ne? Wie kann man das messen, was in den Familien passiert? Johnny Häusler hat ja auch mal geschrieben, klar, es ist natürlich auch schlimm, wenn Kinder zu Hause geschlagen werden, oder? Oder die Schule als einzigen Fluchtpunkt sehen in ihrem sehr, sehr traurigen Leben. Aber das ist ja auch nichts, was jetzt eine Lockdown-Beendigung beendet. Ne? Denn die Kinder sind immer noch 18 Stunden zu Hause und da gibt es massive Probleme, die anders bekämpft werden müssen. Da kriegst du ja nicht die Kinder ungeschlagen, wenn man es mal total doof sagt, dadurch, dass du die Schule aufmachst. Ne? So hast du ja immer noch, meistens sind es ja Männer, den Vater zu Hause, der draufhaut, ne? Und also ein Lockdown-Beendigung wird ja, nur weil sie eine Atempause haben, nicht viel besser machen, ne? Wahnsinnig schwierig zu beurteilen, ne?
Das war ja auch schon die Diskussion nach diesem Mareile Höppner-Video.
Ja.
Diese Frühstücksfernsehmoderatorin, die dieses sehr emotionale Video gemacht hat, in dem sie erzählt hat, sie hat mal gemacht, was Journalistinnen machen, hat sie so wahllos irgendwelche Initiativen angerufen, die ihr gesagt haben, was sie hören wollte. Und bei der fand ich das auch schon ganz kritisch, dieses Video, weil sie ja so geweint hat, dass sich niemand um die Kinder kümmert, aber auch zu einem Zeitpunkt, als es noch gar keine Zahlen gar darüber gab, wie sehr die Kinder darunter leiden, plus sie hat ja dann ganz viele Zahlen nur vermutet, hat sie ja dann auch gesagt, ja, ich schätze, dass sehr viele leiden, bla bla bla. Und zum Teil ihr ja auch Initiativen widersprochen haben und gesagt haben, nee, es gibt da keinen Anstieg, also das ist immer gleich schlimm. Und da kümmert sich halt nie jemand drum, nur jetzt bei Corona fällt es plötzlich einen auf irgendwie so. Und da gab es ja diese ganze Diskussion schon und da fand ich die ja schon wahnsinnig schwierig. Also so dieses, da macht man sich immer drüber lustig, aber denkt denn niemand an die Kinder? Diese Haltung ist da ja überall irgendwie mit drin.
Wir müssen aufhören, über Corona zu reden. Wir reden uns den Mund fusselig.
Ja, jetzt ist ja, das eine ist ja noch wichtig, was wir hier unbedingt erfahren müssen, unter anderem. Jetzt haben wir den jungen Peter, der hat in Bamberg studiert, hat da einen Eindruck von der großen, weiten Welt bekommen und ist dann nach Berlin, auch nochmal Kulturschock im Gegensatz zu Bamberg, aber wirklich so ein vorsichtiges Upleveln an die Großstadt, dann in Berlin sofort Musikindustrie, Universal, wahrscheinlich desillusioniert von der Musikbranche. Ach, da geht es gar nicht darum, Musik zu mögen, da geht es nur um Verkaufen, okay. Wie es allen irgendwann mal geht, die in dieser Mühle plötzlich arbeiten. Jetzt ist aber immer noch nicht klar, wie man aus dieser Position heraus, du warst ja auch DJ und so, hast ein bisschen aufgelegt, bist dann, glaube ich, zu einer Agentur, zu einer klassischen Werbeagentur.
Ich hatte die Indie-Party in Bamberg, das muss man schon mal so sagen. Also die Indie-Party in Bamberg. Vor Weihnachten, wenn alle nach Hause gefahren sind, war immer sehr viel los.
Ja.
Und ich habe dann
Schrottwichteln.
Ich habe dann Weil ich habe das Geld, also ich hatte so einen Deal mit dem Club, dass ich das Geld kriege, der Eintritt, und die kriegen die Getränke.
Wie hieß der Club?
Morph Club. Sehr bekannt in Bamberg.
Morph Club?
Mhm. Und weil Weihnachten so, vor Weihnachten so viele gekommen sind und die alle Studenten mit 5er Zeit haben, ne? Also selten jemand mit 50er, haben die mir am Ende so einen Stapel Geld gegeben. Ne? Also es waren, weiß ich nicht, sagen wir mal, es hat 3 € Eintritt gekostet und es waren 400 Leute da, also so 1.200 €. Habe ich alles total gut versteuert. In 5er, ne? Und dann also wirklich so wie im Mafia-Film. Dann habe ich mir das immer in die Socken gesteckt, damit ich das überhaupt transportieren konnte. So cool war meine Indie-Party in Bamberg.
Ja, verstehe. Aber dann mit diesem Wissen, was die jungen Indie-Hörer wollen und die Menschen, die Indie-Musik mögen. Also ich weiß gar nicht, von welchem Jahr sprechen wir. Wann hast du in Bamberg studiert?
2001.
Oh ja. Also hast du quasi die große Zeit des Indie-Rock
2001
bedient.
Bis 2006, genau. Ja.
Also Arctic Monkeys,
wir hatten sie alle.
Hives. Maria hatte, also meine Frau, hat zuletzt eine Playlist gemacht mit ihrer Lieblingsmusik. Ich weiß nicht, ob es 2003 oder 2006 war, aber wo nur diese Sachen drauf sind alle.
Hör ich bis heute, also Maximum Park höre ich bis heute gerne.
Ja. Ich weiß nicht, ob sie Maximum, also sie hat auf jeden Fall, Arctic Monkeys waren ihre großen Helden. Dann, was gab es denn da noch?
Strokes,
Killers.
Ja.
Mein Vater hat immer gesagt, hier, spiel mal My Feet Are Cold, wenn er Are We Human hören wollte, weil die da ja singen. Are We Human, Are We Dancers, My Feet Are Cold. Für ihn hieß das Lied immer My Feet Are Cold. Das wollte er mal hören.
White Stripes, ach, es gab so viele. Also,
White Stripes. Aber White Stripes waren quasi so der Übergang von da dann in so eine andere Phase, oder waren die so früh schon am
Start? Ja, die waren, ja, schon.
Ah ja, okay. Und dann gab's noch hier die Fratellis.
Fratellis, klar.
Die waren gut.
Universal Music Band. Ja. Release-Party zugemacht. Da hat man so Release-Partys gemacht. Da hat man dann von dem DJ-Promoter bei Universal so CDs zum Verschenken gekriegt und ein paar Poster und dann konnte man so. Und Buttons natürlich. Buttons waren ja auch immer sehr wichtig. Und,
die hast du als DJ geschickt bekommen?
Genau, als DJ, damit ich dann quasi als Influencer, als sehr früher Influencer, damit ich auf meiner Party dann sage: Hey, heute ist Fratellis Release-Party und ich habe ein paar CDs, die kann ich auf StudiVZ verlosen oder auf der Party.
Und was waren so die Standard-Banger auf dem Dancefloor, wo du gesagt hast, okay, das lege ich um 1 auf, weil dann ist Abriss.
Das Geile ist, das ändert sich ja nie. Also ich bin dann irgendwann auf meinem Liegen gekommen und habe gedacht, das wird hier mega, ne? Die spielen krasse Sachen. Das war derselbe Schrott wie in meiner Indie-Dorf-Disco.
Ja, weil alle aus dem Dorf nach Berlin gegangen sind, um hier in die Indie-Disco zu gehen.
Bis heute fast. Das ist immer noch dasselbe. Das ist Mr. Brightside. Die Hives oder Hate to Say I Told You So. Ja. Oder klar, Arctic Monkeys mit fast jedem Song. Aber
jetzt wäre es eigentlich wieder Zeit für so eine Indie-Disco, oder?
Ja, ja. Interpol, Slow Hands oder sowas. Block Party, Bankit.
Stimmt, also, Block Party. Oh ja.
Postal Service, Such Great Highs. Im Grunde ist es ein Riesenfehler, dass Indie-DJs in Deutschland sich überhaupt wahrscheinlich weltweit die Mühe machen, da immer eine neue Playlist. Man hat so 100 Songs, die immer funktionieren. Na. Dann macht man halt am Anfang so ein paar coole Sachen, wo man zeigen will, ich höre auch andere Musik und kenne die neuesten Trends. Ja. Und am Ende macht man noch so 5 Signature-Rausschmeiß-Songs.
Was war dein liebster Rausschmeißer?
Ich habe auch immer so ein bisschen ich habe das.
Für welchen Rausschmeißer warst du bekannt?
Ich war dafür bekannt, dass ich das mit dem Indie nie so komplett ernst genommen habe, weil mir war das zu
dogmatisch.
Ja, genau. Und ich habe da auch mal, wenn mir ein Roland Kaiser Song oder ein Udo Jürgens richtig gut gerade gefallen hat, habe ich den auch mal irgendwie versucht einzubauen oder auch mal eine Vicky Leandros oder sowas. Oder
Sag mir, ich liebe das Leben.
Ja, sehr guter Rausschmeißer.
Sehr guter Song.
Oder wegen mir am Ende auch mal ein Jan Thiersen oder sowas. Ich fand es immer schön, das so ein bisschen aufzulockern. Ja. Hab dann auch viel so 60s Northern Soul gespielt und da auch irgendwann eine eigene, Nimm 2 hieß meine Veranstaltung, die hieß dann Nimm 2 Retro, wo wir dann nur so Oldies und Northern Soul und sowas gespielt haben. Ja. Und Rausschmeißer fand ich fast immer am schönsten, weil das ist dann so der Moment, wo niemand mehr tanzen muss und man kann genau das spielen, was man spielen will und seine Emotionen ausdrücken. Und
Aber gab es einen Song, den du wirklich immer als Rausschmeißer gespielt hast?
Nee, immer anders. Immer anders.
Ich hab ja in München aufgelegt, zu meinem Studium, in einer Bar, /Club in der Maximilianstraße, also wirklich so die Meile, wo die kinderreiche Eltern hingehen. Und hab seit im Club immer so Partymusik gespielt. Irgendwann haben wir eine Liste gemacht mit Songs, die sich nicht gewünscht werden dürfen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann habe ich aber halt so Partysound gespielt und ich habe als Rausschmeißer immer die Internationale in der Live-Version von Hannes Wader gespielt, weil er am Anfang immer sagt, danach kann nichts mehr kommen. Und dann immer, Völker hört die Signale. Und die verwirrten Gesichter, die dann noch im Laden waren, das war jedes Mal das Allergeilste. Die sind alle einfach gar nicht mehr, die sind überhaupt nicht mehr klar, für die war der Tag gelaufen, weil die nicht mehr klargekommen sind. Das war super. Aber ja, deswegen habe ich da so einen Softspot für so einen Signature rausschmeiße. Was ist der beste Roland Kaiser Song?
Ich glaube, manchmal möchte ich schon mit dir.
Ah, der ist schon sehr gut.
Ja. Santa Maria ist ein bisschen durchgenudelt.
Santa Maria ist durch. Ist ja auch eigentlich Oliver Onions.
Manchmal möchte ich schon mit dir, ist schon eine wahnsinnig starke Nummer.
Aber dich zu lieben ist auch sehr gut.
Ja. Ich habe auch wirklich einen Softspot für Schlager. Also ich habe auch eine Schlager-Playlist auf Spotify.
Ich auch.
Ach, klar, Uli Jürgens, ne, das ist ja mittlerweile schon cool, aber Alexandra oder so. Also,
mein Freund der Baum.
Ach.
Ah, nee, es war Michaela.
Nee, das war Alexandra.
Das war Alexandra, ja.
Z-Wort-Junge. sehr guter Song. Akkordeon. Ja. Wo du auch merkst, wo Element of Crime eigentlich herkommt. Ne? Also dieses sehr rumsige Rumgedaddel, das haben sie auch mal gecovert, fand ich ganz, ganz passend, weil also ganz, ganz viel von Element of Crime ist für mich Alexandra, so dieses Akkordeonspiel. Also,
die war ja auch so eine Lost Soul, ne? Da gibt es auch diesen dramatischen Film über sie, die ist doch auch, glaube ich, sehr früh gestorben.
Ja, tatsächlich Club of 27, auch mit 27 Autounfall, meine ich. Ja. Auch ganz tragisch, auch das Kind, ich bin nicht ganz sicher, aber nicht schön.
Ja, ich habe Schlager mit 16 kennengelernt. Meine Eltern haben es gar nicht gehört. Totaler Hass auf Schlager. So, das fanden die ätzend. Aber damals hat Gildo Horn angefangen, im Luxor in Köln zu spielen. Und da sind wir so, als ich so 15, 16 war, sind wir dahin. Er hat jeden Sonntagabend da gespielt. Und dann manchmal, wenn montags keine Schule war oder wenn es die Eltern erlaubt haben, sind wir dann da nach Köln reingefahren und sind ins Luxor zu Gildo Horn-Konzerten, wo der immer so Nussecken ins Publikum geworfen hat.
Stimmt,
das war, und dann seine selbstverlegte Platte irgendwie mit so, weiß ich noch, so ein Cover mit so Wolken, wo so goldener Schrift zu Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe. Es war sagenhaft. Und da haben wir alle Schlager, oder habe ich auch Schlager sehr für mich entdeckt. Und dann die natürlich erst so ironisch gehört. Und dann irgendwann fand ich einfach ein paar davon total gut.
Also Gildo Horn habe ich zwei Platten gehabt, fand ich mega gut. Der hat ja auch viel gecovert und das so einem so ein bisschen näher gebracht. Genau. Ich kann da auch nichts Schlechtes dran finden. Das ist für mich eine ganz große Kunst und so ein Song wie Atemlos durch die Nacht. Ne? Ja. Das musst du halt erstmal machen. So ein Song, der wirklich ganz Deutschland und der Nationalmannschaft gefällt und außer den Leuten, die sagen,
der Nationalmannschaft ist wahrscheinlich nicht so schwer, dass du den Song gefällt.
Sowas, so eine tolle Melodie erstmal zu finden, dann so einigermaßen gut durchzuproduzieren,
Ja, ich finde immer diesen Part vom zwischen Refrain und Strophe, den finde ich, diesen C-Teil finde ich immer ganz gut. Das erinnert mich an einen Rocksong.
Howard Carpendale habe ich sogar mal live gesehen. Bei Universal konnte ich mir alle Tickets dann immer besorgen.
Howard Carpendale.
Ja, war auch gut. Mag ich auch als Schlagersänger sehr gerne. Er hat ein paar wirklich sehr gute Nummern. Ja. Ist für mich noch fast eine Spur über Roland Kaiser.
Für mich ist der größte Michael Holm. Ich bin ein extremer Michael Holm-Afficionado, weil der hat fast nur geile Nummern gemacht.
Kenne ich mich nicht so. Ich kenne natürlich Tränen lügen nicht, aber...
Naja, Mendocino war ja auch noch ein großer Hit. Aber zum Beispiel hat er die deutsche Version gemacht von I'd Want You To Love Me von Lobo. Hat er Baby, du bist nicht alleine, ist von ihm. Am Start war Pearly Spencer, auch so ein Cover. Der hat viel gecovert, aber immer geil gemacht. Und der hat früher mit Giorgio Moroder zusammen Musik gemacht.
Ach, krass.
So in den 70ern. Und deswegen, also gibt es diese Geschichte, die hatte ich mal in meinem Musikbuch geschrieben, die mich bis heute umtreibt, deswegen ich unbedingt Michael Holm sprechen muss. Es gibt so ein Album von ihm, das heißt, glaube ich, Stories. Verschiedene gute Songs, unter anderem auch ein Steely Dan Cover auf Deutsch und so. Also der war schon immer sehr tasteful, möchte ich sagen. Und alles mit Giorgio Moroder produziert. Nur das letzte Lied auf der Platte nicht. Das hat er alleine produziert, geschrieben, also Musik und Text. Alles Michael Holm. Das Lied heißt aber Giorgio und ich. Und in dem Lied geht es darum, dass er singt, Giorgio und ich, wir waren Freunde. Dann kommt aber eine Frau, die sich erst in Giorgio verliebt und dann in ihn. Und dann geht er mit ihr und dann sagt Giorgio, also der lyrische Giorgio sagt dann zu ihm, was soll das? Und sein lyrisches Ich sagt dann, ist dann tatsächlich ein Reim von ihm, jetzt ist sie bei mir, ich kann nichts dafür. Und der Refrain ist einfach immer nur, oh, Giorgio und ich. Und es ist ein episches Lied mit Streichern, mit Orchester, eine riesige Reprise am Ende noch und so. Und ich muss bis heute wissen, ob das eine wahre Geschichte ist.
Die leben beide noch, oder?
Die leben beide noch. Ich habe dann mal, ein Freund von mir hat mal Giorgio Moroder interviewt, als diese Daft Punk-Sache war. Und dann habe ich ihm diese Geschichte erzählt und gesagt, du musst den bitte fragen, ob der irgendwie weiß oder ob der dir irgendwas sagen kann und so. Und Giorgio Moroder wusste nicht mal, dass dieser Song existiert. Was? Keine Ahnung und so. Also er konnte sich ja nichts erinnern oder wollte sich ja nichts erinnern. Deswegen ist jetzt meine nächste Chance, Michael Holm irgendwie mal zu fragen. Aber diese Frage brennt mir sagenhaft. Weil es ist auch ein fantastischer Song, muss man sagen. Ein richtig, richtig guter Song. Völlig episch, aber ich muss wissen, ob die Geschichte stimmt.
Meine erste Platte war Flippers Lotusblume. Blüte? Blume, ich weiß nicht. Ja. Ich habe mich entschieden zwischen David Hasselhoff mit Looking for Freedom drauf und sowas. Ja. Oder Flippers, die ich irgendwie aus dem ZDF kannte. Oder?
Ja.
Und habe dann die Flippers genommen, weil mein Vater meinte, da gefallen dir noch mehr Songs drauf als nur das eine. Und bis heute mag ich Lotus, Blumen oder Blüte, ich weiß es gerade nicht. Ich mag das.
Ja, aber das ist ja schon Neoschlager.
Ja, das ist Billo-Schlager so ein bisschen.
Das ist so Gigi Anderson und so.
Ja.
Mädchen. Haben Träume, das kann ich auch noch dran erinnern. Ich habe früher immer Hitparade geguckt, weil es die einzige Chance war, mal irgendwas anderes an deutscher Musik irgendwo zu sehen.
Also wenn ich mir vorstelle, was ich an Zeit verschwendet habe in meiner Jugend mit dem mangelhaften Angebot an durch Internetabwesenheit an CDs, die man 17 Mal gehört hat, 15 Mal, 100 Mal und immer wieder, weil man nichts anderes hatte und jede neue CD kostet 32 Mark.
Ja.
Hätte ich da Spotify gehabt für einen Zehner im Monat, was ich da entdeckt hätte, was ich da schon gelernt hätte bei Musik, stimmt. Das ärgert mich wirklich. Also auf der einen Seite auch schön, nicht mit Internet aufgewachsen zu sein, nicht dem Druck irgendwie jetzt mit 13, was ist mein geiler TikTok-Content.
Ja.
Aber dass ich so viel Wissen verpasst habe, das ärgert mich schon sehr. Also das wäre schön gewesen.
Ich hatte bis 17 nicht meinen CD-Player. Ich habe mit 17, glaube ich, meinen ersten CD-Player geschenkt bekommen.
Ja, vielleicht mit 15, 16, ja. Giorgio Moroder, ich höre immer dieses Daft Punk, also von der Platte, wo er spricht. Und er erzählt ja immer dieselbe, klar ist ja derselbe Song, erzählt immer diese Geschichte. Ich höre es mir immer komplett an, weil ich finde es total anrührend.
Es gibt diese schöne Geschichte, die hat mir im Filmstudium, das war eine meiner absoluten Lieblingsstories, weil ich da natürlich auch durch dieses Musiktum irgendwie so ein Software habe. In den 80ern wurden die Vertonungsrechte für Metropolis neu versteigert. Von den Erben und man konnte die ersteigern, wenn man sozusagen Metropolis wurde koloriert und man konnte dann den Soundtrack dafür machen, weil es gab ja keinen offiziellen Soundtrack zu Metropolis. Nur das, was früher in den Stummfilmtheatern gespielt war, das hat aber sehr variiert. Und diese Vertonungsrechte wurden neu versteigert, weil sie den Film neu ins Kino bringen wollten, irgendwann Anfang Mitte 80er. Und es waren nur noch zwei Leute am Ende übrig, von denen die mitgesteigert haben. Das eine war Giorgio Moroder und das andere war David Bowie. Und irgendwann hat Giorgio Moroder David Bowie überboten und dann hat David Bowie keinen Bock mehr gehabt, weil es dann einfach zu teuer wurde. Und deswegen kam dann Metropolis nochmal mit einer Giorgio Moroder, man muss wirklich sagen, 80er Jahre Softporno-Theme ins Kino. Super erfolglos. Und wenn man das heute sieht, du lachst dich wirklich scheckig, weil es so unpassend ist. Also wirklich völlig inappropriate vertont, weil er halt so Keyboard-geil war und so. Und man fasst sich die ganze Zeit einen Kopf für diese verpasste Chance, wie krass das den Film aufgewertet hätte, wenn der nochmal eine David Bowie-Vertonung erlebt hätte. Aber da hat dann das Geld gewonnen und George Moore. Und dann hat uns damals im Studium immer unsere sagenhaft gute Filmgeschichtsprofessorin, Frau Krützen, schöne Grüße an dieser Stelle an Frau Dr. Krützen, die tollste Lehrerin, die ich an der Filmhochschule hatte, hat uns dann einen Ausschnitt gezeigt aus dieser Metropolis-Version und alle irgendwie so saßen da fassungslos, boah, was ist das für eine Scheiße, also gerade Filmstudenten, ne, so sehr, auch so ein sehr elitäres Filmdenken und so, Metropolis, oh wow und so und dann, wie ist das denn? Und ich saß dann und hab gedacht, wow, das will ich sofort sehen, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe, weil auch alles mit so einem Weichzeichner und so und das ist meine liebste Giorgio Moroder-Geschichte, dass der das dann einfach gemacht hat. Das ist echt total geil.
Willst du meine Lieblingsmusikgeschichte hören? Das ist ganz, ganz andere, ich hoffe, sie kennst sie nicht, wie meine Mega-Geschichte über Man on the Moon. Johnny Cash und Roy Orbison waren ja sehr, sehr gut befreundet und die wollten sich...
Gunter Gabriel war mit den beiden ja auch sehr gut befreundet.
Ja, Finn Kliman war sehr, sehr gut mit Johnny Cash befreundet. Ich weiß gerade aktuell nicht, wann Orbison gestorben ist, aber zu der Zeit wollten die sich beide so ein Schwänzchen hinten wachsen lassen. Das war da wohl en vogue. Und ja. Die Frauen haben gesagt, auf keinen Fall. Es gibt kein Schwänzchen hinten, ne? Vergiss es. Und dann ist Roy Orbison überraschend gestorben und Johnny Cash hat ihn auf dem Totenbett besucht und hat dann da gesehen, dass er sich hinten so ein Schwänzchen hat wachsen lassen. Und das steht so in es klingt fast so gut, aber es steht so in der Johnny Cash Autobiografie.
Ah, das war süß. Das ist eine sehr niedliche Geschichte.
Ja, es ist so. Irgendwie ist auch nicht mega spektakulär, aber ich finde es immer total anrührend.
Das stimmt. Bei Giorgio Moroder, als der, bevor der angefangen hat, diesen Disco-Sound, also Disco zu erfinden, was er ja quasi von München aus gemacht hat, hat der ein Album gemacht, weil er, als er diese ganzen Moog-Synthesizer neu hatte, hat er sich so ein paar Tage eingesperrt und mit diesen Synthesizern rumprobiert. Das war ja damals noch sehr Handarbeit. Man musste ja Kabel umstecken, um neue Sounds zu haben und verschiedene Räder drehen und so. Und er war so geflasht davon, dass er so in so einer Woche oder so ein ganzes Album aufgenommen hat, wo er wirklich diese Synthesizer bis zum Äußersten benutzt und ausgereizt hat und so. Und er war so begeistert davon, dass er das dann als Platte veröffentlicht hat. Und ein halbes Jahr später oder so hat er die anscheinend dann nochmal gehört und hat gedacht, oh mein Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Mega unangenehm. Und hat wirklich gedacht, oh Gott, das ist der größte Dreck, den jemals jemand aufgenommen hat. Und dann hat er selber die ganze Auflage aufgekauft, wo er sie kriegen konnte. Ist in jedem Plattenladen, hat überall seine eigene Platte gekauft, weil er die einfach aus dem Verkehr haben wollte. Und ein paar haben aber, hat er natürlich nicht erwischt. Und deswegen gibt es im Internet, wenn man da ein bisschen wühlt, findet man auch entsprechende Seiten, wahrscheinlich sogar auf YouTube, wo man diese Platte hören kann. Und die Platte ist wirklich sagenhaft scheiße, wenn man die hört. Man hört so richtig, dass der so, oh geil, ich probiere das mal und so. Aber dann macht er auch so Vocoder-Experimente und singt so, weiß ich nicht, also jetzt, ich weiß es nicht mehr genau, aber im Sinne von, wo ist mein Brötchen? Brötchen, Brötchen, Brötchen. So völlig absurden Scheiß, den man nicht hören kann. Und das ist so schön, weil es so, weil man den aber so anhört, dass das so beseelt ist von der Möglichkeit, die der plötzlich hat, von diesen technischen Möglichkeiten.
Wahrscheinlich wie wir, wenn wir unsere alten Aufnahmen mit dem Magic Music Maker finden würden. Aber ich glaube, alle Geschichten, wo dann die Pointe ist, dann hat er versucht, alles davon auszukaufen. Das sind immer gute Geschichten. Ne? Also, er ist dann in jedem Laden von seinem Buch oder seiner CD oder irgendwas. Immer gut, wenn das damit endet.
Apropos versucht aufzukaufen. Ich habe eine Liste gefunden, eine 6 Jahre alte Liste, wo du gesagt hast, was deine Lieblingsbücher sind.
Meine Lieblingsbücher? Ironisch oder echt?
Ich glaube, du hast versucht, so ironisch zu schreiben. Also du hast dann auch geschrieben, dieses Buch ist scheiße, weil. Aber es war halt so, man hat jetzt nicht so richtig gecheckt, ob du es ironisch meinst. Oder du solltest aber deine 5 Lieblingsbücher sagen.
Okay.
Und da war einmal das weiße Buch von Hodgson.
Ja.
Hast du aber auch woanders noch erzählt, dass du das super fandst,
ja,
das Buch.
Ja, mega.
Das fand ich auch extrem gut. Der war ja auch schon hier. Das neue Buch ist auch super, finde ich.
Habe ich zu Hause, habe ich noch nicht gelesen, aber.
Ja, dieses Münchhauseneske ist ja einfach wahnsinnig toll.
Ja, ich habe das gelesen und war komplett begeistert. Also er würde so, wie auch scheinbar, ich war komplett angetan. Mein Leben hatte nur noch einen Sinn dafür. Ja. Also mega gut. Also ich habe selten sowas erlebt, was mich so gefangen hatte.
Ja. Du hast dann in dieser Liste, hast du übrigens gesagt, hast du geschrieben, Le Livre Blanc. Du würdest es auf Französisch lesen, weil du es dann noch mehr hast.
Also, okay, dann war anscheinend mein Trick, dass ich das alle Bücher. Ach, das war für diesen 5-Bücher-Blog.
Genau.
Ja, ich glaube, ich wollte ironisch sein.
Ja, glaube ich auch. Aber hast dann auch so ein paar Scheißbücher eingebaut, glaube ich, aus Gag. Also du hast dann als nächstes war dann der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und nie mehr wiederkam oder so. Das fandst du, glaube ich, auch gut.
Ja, wirklich gutes Buch. Also der hat dann noch viel mehr geschrieben, weil die alle im Verlag gedacht haben, diese Kuh muss gemolken werden.
Ja, so ähnliche, die dann auch so ähnliche Titel hatten und
genau,
so.
Genau, also klar, Verlage, das kennst du ja, also wenn die erstmal gecheckt haben, also wahrscheinlich hätte ihm niemand diesen Titel erlaubt, aber als sie gemerkt haben, okay, mega Bestseller, ab sofort muss alles genauso heißen, ne?
Ja.
Der 70-Jährige, der blablabla.
Naja.
Ich habe doch den Nachfolger gelesen, der war da schon lange nicht mehr so gut. Aber dieses Buch hat mich von dem Witz, den er hatte und von dem Ideenreichtum wirklich total beeindruckt.
Dann das nächste war Ab ins Bett.
Oh, David Baddiel, ja. Kennt keiner mehr. Das ist der Typ, der hat Football's Coming Home mit den Lighting Seats gemacht.
Naja.
It's Coming Home, das ist David Baddiel, der war, glaube ich, damals Comedian und hat dann nach der Zeit angefangen, 3 bis 4, 5 Bücher zu schreiben. Und das fand ich wirklich ein ganz tolles Buch.
Dann noch Soloalbum von Stucki.
Ja, aber ich glaube, ich kenne den Gag beim fünften schon. Ich glaube, das fünfte ist so was mit Astrologie.
Genau.
Ja, ja, Soloalbum auch mega. Also,
aber war das auch so, hast du das auch in der Zeit gelesen, als du bei Universal gearbeitet hast? Also, dass du das quasi so auch diese Realität, was er ja zum Beispiel in Soloalbum, was lustigerweise, ich habe das auch damals gelesen, ich fand es auch Hammer. Und lustigerweise, da habe ich mit ihm auch zuletzt über geredet, als er hier war, dass ich so krass viel vergesse aus Büchern, die ich gelesen habe. Also wirklich aus all den, ich lese ja relativ viel, aus allen Büchern bleibt immer nur ein Scheiß hängen bei mir. Und bei Soloalbum ist eines der zentralen Motive, das bei mir hängen geblieben ist, ist, wie er irgendwie die Promo-CDs im CD-Shop, im Secondhand-Shop verticken geht. Was jeder von uns gemacht hat.
Ist mir auch in Erinnerung geblieben, aber geht mir auch so. Ich vergesse wahnsinnig viel das Büchchen. Bei Ab ins Bett, wirklich ein gutes Buch, aber ich müsste mich mal komplett neu erinnern, was da wirklich, worum es da geht. Ja. Und ich habe es, glaube ich, schon 2-3 Mal gelesen. Ist auch eine Chance, ne? Also man kann da später sehr viel wiederentdecken. Ist
auch eine Gnade.
Ja.
Aber war es bei Soloalben so, dass du da sozusagen auch so andocken konntest mit dieser Plattenfirmenzeit und so?
Nee, das war, Soloalbum war
vorher wahrscheinlich.
Ja. Das war schon zu Studienzeiten, glaube ich. Wenn nicht noch früher. Nee, ich glaube, das ist ja, wann ist denn das erschienen? 98 oder sowas?
Nee, früher wahrscheinlich, ich glaube 94 oder so.
Weil ich habe dadurch Oasis kennengelernt.
Naja, dann haut's doch hin mit 94, 95.
Ja, ich glaube, ich würde mal schätzen, das war vor der 2000er-Wende, dass ich das noch zu Hause gelesen habe auf dem Dorf. Und da habe ich dann diese, wo er irgendwo auch schreibt, ich wünschte, ich könnte Oasis noch mal entdecken. Ja. Und ich so, dann machen wir es doch mal, wenn das so gut sein soll. Und habe da auch wirklich viel Oasis gehört und dann letztendlich meinen Weg zu Pulp gefunden.
Du hast auch, wenn man so alte Fotos von dir sieht, du warst voll so ein Indie-Kid, ne? Also auch so frisurmäßig und so Trainingsjacken und so.
Ja, klar, Trainingsjacken, Lederjacken maximal. So. Ja, ja. Nicht total übertrieben und hier ganz enge Jeans haben mir auch nie so gut gestanden, aber schon klar. Also wenn
ja, mir auch nicht. Dass zu enge Hosen waren nie was für mich.
Ja, ja, aber 4 gute Bücher und der fünfte war ein Gag, ja.
Und das war dann der Gag. Also ja. Das letzte ist dann, sage mir dein Sternzeichen und ich sage dir, wer du bist oder wie sowas. Und da war ja dann der Gag, deine Auflesung war auch, das ist das einzige gute Buch in dieser Liste, hast du dann dahin geschrieben. Also alles Gegenteiltag.
Ach, das ist so krass, wenn man ach, das ist auch diese Erinnerungsfunktion von Facebook, wenn man dann sieht, was man vor 10 Jahren, ich erkenne schon, welchen Gag ich machen wollte, ne? Ja. Aber der heutige Peter würde sagen, das ist halt handwerklich.
Das finde ich so interessant. Da wollte ich sowieso mit dir drüber sprechen.
Und das ist eine gute Idee, ne? Aber es ist einfach übertrieben. Ich muss nicht, also ich habe die Ironie schon über die Titel, über den fünften Titel und dann bringe ich nochmal eine doppelte Ironie rein, indem ich die ersten dann niedermache und das fünfte hochhebe. Das ist so um die Ecke gedacht.
Er hat sich stets bemüht.
Ja, ich würde dem Autoren, der das mir heute so schicken würde, sagen, ja, guter Ansatz, aber konzentrier das auf einer Ironie-Ebene. Mach's nicht doppelt. Ja.
Also, ich habe auch noch eine andere, können wir auch noch mal kurz, ich habe noch eine andere alte Liste von dir gefunden.
Du bist auch richtig gut vorbereitet.
Von 2016.
Ich hätte gedacht, du laberst einfach nur los, aber du siehst hier.
Nee, na, so nicht, mein Freund. Da geht's.
Ich war bei Markus Lanz und Markus Lanz war schlechter vorbereitet.
Du warst auch bei Willkommen Österreich, da bin ich wahnsinnig neidisch drauf. Ich bin wahrscheinlich Deutschlands größter Stermann Grissemann-Liebhaber. Ich habe die, glaube ich, mittlerweile 4 oder 5 Mal schon live gesehen mit verschiedenen Programmen hier in Berlin. Und es war jedes Mal der beste Abend meines Lebens. Ich finde die unglaublich, was die machen. Und eines meiner großen erklärten Ziele ist, dass ich einmal in diese Show zu Gast will und wirklich, also, und das meine ich jetzt gar nicht in Bezug auf dich, aber ich habe das Gefühl, dass da jeder, den ich kenne, schon war, zu Gast. Nur ich wurde da noch nie eingeladen. Und dann denke ich immer, dass die mich vielleicht scheiße finden und mich deswegen nicht einladen wollen. Ich habe das Gefühl, dass der Grissemann mich, wenn wir so live irgendwie, ich habe dann auch mal, als sie in der Volksbühne waren, waren wir danach alle in der Kantine und war ich auch da. Und ich habe das Gefühl, dass der Grissemann mich auch so ein bisschen abfällig, ich glaube, der fand mich nicht gut. Der Stermann, habe ich das Gefühl, der kann irgendwie mit mir connecten, aber der Grissemann, glaube ich, der mag mich nicht.
Wer war nochmal, Grissemann ist der mit dem Thomas Gottschalk-Frisur?
Grissemann ist der Österreicher und der Stermann ist der Grauhaarige.
Ja, okay, ich verwechsle die immer. Die waren super nett, beide.
Ja.
Aber das war die, tatsächlich bin nicht so mega aufgeregt bei TV-Shows, aber da war ich mega aufgeregt, weil die machen das ja in so einem Theater in Wien. Ja. Und wenn du Backstage sitzt, wartest auf deinen Auftritt, die haben diese schon relativ laute Band, die dann da rumpolkert und dann hörst du halt so eine Live-Atmosphäre, ne? Also wie auch die Leute immer mehr angeheizt sind, ne? Also wie das so da drin kocht. Das war so kurz vor Corona und wir haben noch Witze gemacht. Aber Max Lanz auch, hier, ne? Das China-Virus, Corona, meine Güte, da haben die Medien mal was gefunden, ne? Und am Flughafen auf der Rückreise von Wien habe ich gesagt, krass, jetzt ganz schön clever, jetzt verkaufen die Handyläden hier irgendwie Masken. Naja, wer es braucht, ne? Aber ja, gut, dass ich da.
Ja, so haben wir alle am Anfang. Ja, eine Grippe, ne?
Aber dann musst du halt aus dem Backstage dann in diesen Kessel, in diesen Hexenkessel reingehen. Ja. Das hat mich schon beeindruckt, ne? Bei Max Lanz ist es total easy, da sitzt man halt da und da waren noch Zuschauer, aber das ist total easy. Also man sitzt da und dann wird das sofort angesagt und so und ganz langsam und aber da war ich schon echt aufgeregt.
Hast du die mal live gesehen, wenn die so Programme machen?
Nee.
Das ist wirklich, also das ist, das finde ich im deutschsprachigen Raum im Moment humoristisch höchste, was es gibt. Wirklich. Also es ist, ich war auch auf den Kabarett oder Comedy oder so, ich habe nie etwas gesehen, was so schlau und wild und gnadenlos war, wie das, was die beiden auf der Bühne machen. Das ist wirklich unfassbar.
Mache ich auf jeden Fall noch.
Und wirklich, also egal welches Programm es war, also ich habe einmal ein Programm von denen gesehen, haben die im BKA-Theater gespielt, haben die auch so ein paar von ihren Videos gezeigt und so dazwischen irgendwie so Sachen gelesen oder Sachen erzählt oder so. Und dann haben sie immer gesagt, so, und wir haben auch unser Buch dabei, das können wir jetzt signieren und das war's. Und dann haben sie nichts mehr gesagt und saßen da. Und dann an das Publikum saß ihnen gegenüber, weil keiner wusste, das war jetzt das Ende? Hä? Und dann war auch keine Musik und so, aber einfach 5 Minuten Stille und das Publikum hat die angeguckt und die saßen da vorne, einfach haben das ausgehalten. Und so, bis dann irgendwann mal einer aufgestanden ist und sich dann ein Buch hat signieren lassen, alle gecheckt haben, okay, es ist jetzt einfach wirklich vorbei. Und das, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war unglaublich. Und solche Sachen machen die immer. Ich habe die dann mal im Tippi am Kanzleramt gesehen. Zuletzt mit einem Programm. Und ich gehe immer mit meiner besten Freundin hin, weil die auch so liebt. Und dann haben wir die gesehen und dann war da so ein, wie man in der amerikanischen Comedy sagt, Heckler. Da war einer im Publikum, der hat immer so gepöbelt und hat immer so versucht, die Jokes zu zerstören. Und dann haben sie ihn irgendwann auf die Bühne geholt und haben ihn hingesetzt und gesagt, was ist denn los? Und haben dann so mit ihm so ein therapeutisches Gespräch geführt. Und dann ist er gegangen irgendwann. Und dann haben sie daraus so ein Sketch gespielt. Sind von da aus wirklich nahtlos in so ein Sketch übergegangen, wo Grissemann seinen alten Schauspiellehrer aus Wien nachgemacht hat, der immer so einen Seidenschal umgeworfen hat und immer seinen Schüler einfach nur anbrüllt. Und das war wahnsinnig witzig. Und dann haben wir danach, also meine beste Freundin und ich, haben dann danach wirklich stundenlang rumgesessen und tagelang noch Nachrichten geschickt, ob das jetzt improvisiert war oder nicht und ab welchem Teil sie quasi, also ich war der Überzeugung, den Typen, der, weil sie hat gedacht, der war von denen, ich so, nee, auf gar keinen Fall, das haben die so gemacht, aber dann dieser Sketch, der war dann, weil das sind sie wahrscheinlich wieder so ins Programm schlau rübergegangen und so und dann waren sie, glaube ich, ein halbes Jahr später nochmal mit demselben Programm da und haben gesagt, komm, wir gehen einfach nochmal hin, weil wir müssen jetzt wissen, was war damals geplant und was nicht. Und die komplette zweite Hälfte war komplett anders. Das war echt unglaublich.
Ja, aber das ist auch das Schöne. Also wenn Leute Funny Bones haben, ne, die einfach können, miteinander vielleicht auch, ne, dann passiert das auch. Also ich kenne das, dass mir, ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die Eilmeldungen der Bild immer sehr, sehr schnell sind. Ne? Und deswegen habe ich jetzt so einen Alert für die Bild-Eilmeldung. Tagesschau wird mir irgendwann nicht mehr angezeigt. Ich weiß nicht, warum, aber falls jemand von der Tagesschau zuschaut, bitte fixen. Aber ich kriege jetzt nur noch Eilmeldungen von der Bild. Und deswegen kriege ich immer so wichtige Nachrichten, so ein Ticken vor den anderen Leuten. Und dann ist es öfter so, dass ich mir einen Gag ausdenke, ne? Auf Twitter. Und dann schreibe ich das schnell. Man will natürlich der Erste sein so. Und dann schreien so Leute, ja, den hast du aber jetzt auch schon wochenlang da liegen gehabt für den Fall. Ne? Und ich so, nein, meine Güte, das ist halt mein Job. Ne? Also ich sehe eine Nachricht und dann denke ich eine halbe Minute nach und dann schreibe ich daraus einen Gag. Ne? Und das, natürlich liegt nicht wochenlang hier. Ich bin noch nicht komplett bescheuert. Ne? Wie so Zeitung mit Nachrufen, dass ich jetzt hier so, falls der Maxit passiert, dass ich da schon mal meine Lines geschrieben habe. Ne? Also das bezahlt mir ja auch keiner. Ne? Also das ist natürlich aus dem Moment entstanden und meistens sind es alle, aber wenn man das kann, ne, dann wirkt das dann für Leute, die vielleicht nicht immer so lustig sind, auch total bewundernswert. Und du bist ja auch sehr lustig, ne? Also aber klar, wenn die beiden gut miteinander können, wenn die eine Harmonie haben, wenn die, ne,
ja, die
das ist wahrscheinlich krass, auch das, was bei vielen Podcasts funktioniert. Ich habe ja eben gesagt, ich höre nicht so viele, aber da sind zwei Leute, drei Leute, die sich gut verstehen, Gästeliste Geisterbahn, die irgendwie funktionieren, ne? Und ihr sagt ja auch nicht so, so pass auf, also Markus, was hast du denn vorbereitet heute und Donny, weil wir müssen, die erste halbe Stunde geht immer ganz gut so, aber danach wisst ihr ja, Jungs, gehen uns die Ideen aus und wir müssen so tun, als würden uns spontan wieder was Gutes einfallen. Ne? Das ist ja Quatsch. Also, das funktioniert, weil ihr irgendwie euch gefunden habt und einen Spaß habt und wo dann vielleicht auch jemand zu Hause sitzt und sagt, was denen immer einfällt, ne? Nie eine Schweigepause, ne? Also, ja, aber deswegen macht er es ja auch und deswegen wird euer Podcast gehört und deswegen haben die auch die, das, wie heißt das in der Psychologie, das Winner-Syndrom oder sowas. Also ne? Man sieht natürlich nur die, die es geschafft haben. Ne? Du siehst natürlich nicht die Leute, die denken, sie sind witzig und vor 7 Leuten im BKA-Theater spielen und dann niemand auf die Bühne holen, wo es grandios scheitert. Ne? Ja. Also zu Recht haben die dann eben nicht den Admiralspalast voll oder so. Ne? Also man sieht natürlich auch immer die Leute, die es können.
Ja, das stimmt. Ich finde das zum Beispiel ganz interessant, wenn man sich Phil anguckt, den Phil the Schrill, der Comiczeichner aus Berlin, der ja auch als Comedian auftritt. Von dem habe ich schon so krass unterschiedliche Auftritte gesehen, der manchmal einfach, bei dem ist es extrem Tagesform und der verkackt auch manche Auftritte einfach so, aber weil man das Gefühl hat, ihm ist es auch scheißegal. Das finde ich am erstaunlichsten eigentlich, wenn man so eine Attitüde irgendwann entwickelt.
Ja, so, ja, also der Late Harald Schmidt, ne, das ist schon, der wäre halt immer witzig, ne? Also selbst wenn er nicht witzig war, war er irgendwie auf eine Art witzig, indem er nicht witzig war. Das muss man erstmal schaffen, dass die Leute, also ich zumindest, alles gut finde. Egal, der soll einfach nur auftreten und irgendwas machen.
Ich finde bei Harald Schmidt so krass, dass der ist ja wirklich immer noch so der Übervater für jeden, der in Deutschland irgendwie Comedy, Satire macht. Mhm. Aber das ist doch krass, weil der findet ja auch wirklich ewig seit Ewigkeit nicht mehr statt. Aber der ist für jeden so ein Bezugspunkt.
Ja, ich glaube, weil es einfach auf die Art, in der es damals gemacht hat, wirklich wahnsinnig gut gemacht hat. Und Hazel Brugger und ihr Mann, schön, wenn man es mal so rum sagt.
Thomas Spitzer?
Ja.
Das kann ich mir nur merken wegen seinem Vater. Ja,
wie der Mann im Hintergrund von Hazel heißt. Die hatten ja neulich im YouTube-Interview oder Podcast-Interview und da waren die auch ein bisschen zu demütig. Das war wirklich die ganze Zeit so, Herr Schmidt ist hier. Das habe ich dann nach 20 Minuten ausgemacht. Aber das war halt mega gut. Also vielleicht deswegen. Mittlerweile wahrscheinlich privat auch ein bisschen schwierig, aber da weiß man auch nie so, was ist jetzt gespielt. Er sagt ja auch so, druck irgendwas ab, ihr könnt sagen, ich hab's gesagt. So bin ich mal an ein Zitat von Sascha Lobo gekommen, von Buchrücken. Ja, Sascha, kannst du für ein Buchrücken, nimm halt irgendwas, ich hab's dann gesagt. Dann habe ich mir einen Satz ausgedacht, den Sascha Lobo gesagt haben könnte und dann habe ich Sascha Lobo drunter geschrieben und wir haben es gedruckt.
Aber also was ich jetzt interessant finde, wo wir auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, was jetzt quasi die eine große Frage noch ist, die hier im Raum steht, weil wir jetzt auch so viel hin und her gesprungen sind, aber wie passiert es, dass der frisch Diplom habende Peter Wittkamp, Universal Indie Marktforscher, aus der kleinen Stadt in die Großstadt gekommen, wieso wird der Gag-Schreiber? Ich meine, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie in Asbach oder so, dass wir jetzt groß über Situationen geredet hätten, wo du gesagt hast, ja, und dann habe ich da auf der Weihnachtsfeier der Volleyballmannschaft habe ich einmal richtig vom Leder gezogen und der Trainer, wir haben Tränen gelacht, aber der konnte sich nur mal blicken lassen oder so. Das war ja irgendwie gar nicht, das war ja jetzt nicht der Fall.
Und dann kommen wir alle ins Gesichtsbuch und da haben sie noch gelacht. Das war, also man hat natürlich eine Historie und das, glaube ich, haben viele Gagschreiber-Kollegen so als Klassenclown, als jemand, der...
Das glaube ich auch. Du warst Klassenclown, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mit einem guten Freund, der heute katholischer Pfarrer ist. Aber wir waren so die immer Sprüche gemacht haben. Ja. Und in der Uni-Zeit war ich auch bei der Studentenzeitschrift und ich habe Sven Becker, mit dem habe ich das viel gemacht, der ist heute beim Spiegel, arbeitet hart daran, an die Scheuer zu stürzen. Liebe Grüße an dieser Stelle. bringt die Jens Spahn Hintergrundstories, ne? Wo war er da und so weiter. bringt diese Sachen raus und der hat Politik geschrieben, ja. Erste Seite, und ich habe halt Kolumnen und Musiktipps gemacht, ne? Und, ja. Und das lag mir, und natürlich hat man auch viele Leute, die sagen, ich lese die Kolumnen.
Da hattest du natürlich dann fürs Morph, für den Morph Club auch schon die nötige Kompetenz und, im öffentlichen Auge, wenn du da die Musiktipps geschrieben hast.
Nee, das war beides separat. Ich weiß gar nicht mehr, was vorher war. Ich glaube, ich war sogar vorher DJ. Aber man hat immer so witzige Sachen gemacht. Und bei Universal hatte ich schon einen Twitter-Account und habe da immer mal wieder was reingeschrieben. Und da kamen relativ viele Nachfragen, wo ich denn Werbetexter wäre.
Ja.
War nicht relativ viele, aber so 2-3 Leute haben geschrieben, bist doch Werbetexter, wo bist du denn? Und da habe ich gesagt, nee, ich bin Marktforscher bei Universal. Und habe aber so überlegt, okay, ich mag schreiben, ich mag Kreativität, ich mag Dinge ausdenken. Vielleicht ist Werbung jetzt gar nicht so schlecht. Also ich habe jetzt hier aus meiner Leidenschaft Musik und Marktforschung, was ich wirklich sehr mag, Statistiken und so.
Ja, aber Marktforschung ist ja auch zum Teil, also ich habe Marfo auch kennengelernt in vielen Teilen als sehr unangenehm. Also es gibt ja diesen unangenehmen Teil von Marktforschung, wo Leute in der Fußgängerzone, ja, wollen sie mal für 50 Euro sich hier irgendwie und mit uns eine halbe Stunde über einen Werbespot für einen Schokoriegel sprechen und dann
Das musste ich ja nie machen. Ich war ja dann schon beim Major-Label und konnte Leute beauftragen. Ja, ne? Und so konnte sagen, die GfK hat tatsächlich so ein Consumer-Panel, wo Leute eintragen, was sie kaufen. Und dann kannst du sagen, wer hat im letzten Jahr Amy Winehouse gekauft und wie alt sind die und was mögen die sonst noch so und wo sollten wir Werbung schalten? Welche Sender gucken die? Und dann liefern die das. Und also ich habe nie irgendwo gestanden und Leute gefragt. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann überlegt, okay, Werbung vielleicht, und bin dann zu THGG gewechselt, dieser jungen, aufstrebenden.
Torben, Lucy und die gelbe Gefahr.
Genau. Ich habe denen eine relativ coole Bewerbung, muss ich sagen, geschrieben, in dem Präsentationsformat Prezi, wo man so ganz, kennst du das?
Nee.
Das ist so, dass du praktisch ein Whiteboard hast, ein virtuelles, und schreibst da ganz viele Sachen drauf und dann verknüpfst du das mit Kamerafahrten untereinander. Also du hast nicht so PowerPoint nach vorne, sondern du gehst im Kreis, einmal rum, gehst in eine Spirale, in die Mitte, dann gehst du wieder raus und du hast so eine Art Präsentation als Kamerafahrt.
Ja, ich verstehe.
Wirklich so 3 Abende gesessen, meinen Lebenslauf geprezit und dann haben mir gesagt, ja, finde ich cool, mach doch mal eine Probekampagne, irgendwas machen. Und dann habe ich tatsächlich eine Kampagne gemacht, wo sie auch direkt einen Preis mitgewonnen haben. Tweetlead hieß das.
Wie hieß das?
Tweetlead, da konnte man, für Vodafone konnte man twittern und dann hat eine Band aus deinem Tweet live ein Lied gemacht. Ja. Also nicht die komplette Idee war von mir, weil irgendwie die Mechanik, die haben sie noch verfeinert und hat dann irgendwie auch mindestens einen Preis gewonnen, glaube ich, und natürlich auch meinen Vertrag da gesichert. Und von da aus bin ich dann, irgendwann wollte ich mich verändern, zu Tape TV gewechselt, dem Internet-Videosender.
Da hat, glaube ich, Donny sogar auch meine Sendung moderiert.
Da habe ich dann 3 Tage gearbeitet und am dritten Tag habe ich gemerkt, das ist nichts. Das ist
also eine sehr große Karriere bei Tape TV.
Ja, das ist sehr weit draußen, das ist irgendwie alles trist, das ist irgendwie, das wird nichts. Das war eine Scheißentscheidung. Das ist der kälteste Winter, das war vor 7 Jahren, 8 Jahren oder sowas.
Hast du da überlegt, bei THGG wieder anzuklopfen?
Ja, wirklich. Also nichts lieber wäre mir gewesen, als Christoph Bornstein, dem Gründer, zu sagen, Christoph, du hast... Als du mir gesagt hast, hey, ich kündige, und du hast gesagt, nee, ist eine scheiß Idee, hast du recht gehabt. Ich bin nicht glücklich hier. Ich will wieder in eure warmen Arme. Ein bisschen Wein getrunken. Und will zurück da. Und da war ich immer ein bisschen zu stolz für. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Und dann habe ich angefangen, selbstständig Werbung zu machen und irgendwann auch weiter lustige Dinge ins Internet zu schreiben. Und dann irgendwann so eine Listenseite angefangen mit witzigen Listen, die dann auch ganz gut lief und so von wirklich vielen retweetet oder gefacebookt wurde, SZ und Zeit und wirklich ganz, ganz viele große Medien, und deswegen wuchs die Seite auch immer mehr, und dann hat dann Kiwi daraus das erste Buch gemacht. Und das hat dann wiederum jemand bei der Heute-Show oder jemand, der die Online-Seite, also ich schreibe gar nicht für die Heute-Show Fernsehsendung, sondern seit Jahren für die Online-Ausgabe, und er hat das gesehen, und wir haben dann zusammen uns überlegt, wie könnte so eine Heute-Show online aussehen. Und gleichzeitig hatte ich auch Böhmermann, wir hatten denselben Lektor bei Kiwi, und der hat mich dann da vermittelt. Und als das so anfing dann über die Jahre, hat sich das so irgendwie, wenn man da erstmal drin ist, dann
du verselbstständig.
Genau, da kommt man dann nicht mehr so leicht raus und irgendwie bin ich mehr und mehr in diese Gag-Ecke gerutscht. Aber auch immer mit der Verbindung Werbung halt. Also ich habe wirklich dieses, also wie heißt das, USP, Unique Selling Point, dass Werber und Gagschreiber wissen, also Gagschreiber wissen, ich kann es irgendwie ein bisschen werbig machen und Werber wissen, ich kann es humorvoll machen und ich werde dann so ein Sweet Spot. Also bin da ganz gut aufgehoben. Ja, so ist es so ein bisschen, also.
Und ist denn ein Klassiker, den man ja jeden Menschen fragt, der beruflich irgendwie Witze macht oder schreibt, kannst du dir noch andere humoristische Accounts, Menschen, Produkte angucken, konsumieren, ohne direkt in so einen Analysemodus zu gehen?
Ja, also schon. So viel Analyse muss man gar nicht machen, weil die meisten Sachen, also ich merke schon, wenn auf Twitter jemand mal wieder das Schema F bedient, ne? Also wenn es gibt so ein paar Tweets, wo man einfach nur die Zeit oder den Namen austauschen muss und die funktionieren einfach, weil sie ein Grundschema haben, das witzig ist. Und das sehe ich natürlich. Aber gerade auf Twitter sind ja ganz, ganz viele Sachen einfach aus dem Moment heraus, ne? Irgendwie jemand tritt zurück und man macht dazu einen Witz oder irgendwie was passiert im Trash-TV und man kommentiert das live. Das funktioniert nicht nach Schema, sondern immer sehr, sehr schnell. Dieser ganz, ganz spontane Humor. Deswegen, ich schaue mir wahnsinnig gerne lustige Leute, lustige Sachen an. Ja. Was ich mir nicht gerne anschaue, ist Stand-Up-Comedians, weil ich da immer denke, bei vielen Deutschen, das könnte ich besser, aber ich bin zu doof, es zu machen. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum ich nicht so viele Podcasts höre.
Ist dir auch aufgefallen, also das, für mich ist das etwas, was gerade durch Podcasts, wenn du keine hörst, lucky you, aber ich glaube, das ist auch darüber hinaus mittlerweile sehr groß geworden. Im deutschen Internet in den letzten Jahren hat sich so eine komische, ich weiß gar nicht genau, wie ich das nennen soll, aber so eine Comedy-Analyse-Bubble gefunden an Leuten, die sich gegenseitig irgendwie erstmal vor allem amerikanische Stand-Ups empfehlen, um damit ihre Weltläufigkeit, was Comedy betrifft, zu demonstrieren und gleichzeitig auch immer alles so analysieren. Das ist auch viel gekommen mit Louis C.K., hatte ich das Gefühl. Das waren sich viele von den Jungs, die dann Louis C.K. für sich entdeckt haben und den cool fanden, allen erzählen wollten, wie cool sie den finden und damit so eine komödiantische Weltläufigkeit auch gleichzeitig demonstrieren wollten und so. Und seitdem gibt es so eine Versessenheit darauf, deutsche Comedy oder überhaupt Comedy zu analysieren und zu glauben, man würde verstehen, wie die Mechanismen von Comedy sind und so.
Ich krieg diese Bubble zum Glück nicht so mit, aber ich habe das Gefühl, so educated guess wäre, dass Felix Lobrecht zum Beispiel, der irgendwie wahnsinnig viel Erfolg hat mit dem, was er macht, gar nicht so viel analysiert. Ne? Der bestimmt auch mal sagt, oh, das ist jetzt ein geiler Comedian da, den ich ja gesehen habe, aber der jetzt gar nicht so viel da hängt und analysiert und sagt das und so, sondern der sagt, ich bin ein funny Typ, ich schreibe Material, ich mache manchmal zu viel, manchmal zu wenig.
Das ist, was meine Mutter Mutterwitz immer nennt bei so Leuten.
Ja, und wenn man seine Insta-Stories anschaut, die er so irgendwie aus dem Nichts macht, dann erkennt man auch, dass er da ein Talent für hat. Und ich glaube, das sind dann immer eher so die Leute, die wo es dann ein bisschen zu theoretisch wird, die dann so ich hab den schon gesehen, ne? Und den, und da habe ich analysiert, dass das und das, ne? Aber ja, schreib mal einen Gag. Also, mach mal was.
Gibt es irgendeinen deutschen Comedian oder eine deutsche Comedian, die du empfehlen kannst, die vielleicht noch nicht so bekannt ist, wo du sagst, super, voll das Talent?
Ist, glaube ich, schon relativ bekannt, aber Till Reiners ist halt.
Der macht auch, glaube ich, diesen Humor-Podcast. Da sind wir wieder bei der Humoranalyse. Der macht doch genau das auf Spotify.
Habe ich auch natürlich noch nie gehört, obwohl das der Podcast ist, wo ich denke, ich würde gerne alle, der hat der Anke Engelke da, der hat wirklich tolle Leute da und der hat ein riesiges Talent für Witz, für Kabarett, für Humor, der ist aus sich heraus witzig, der redet vielleicht mit Leuten über Humor, aber ich glaube, wahrscheinlich macht das nochmal anders, als dass er jetzt analysieren müsste. Ne? Also womit ist Anke Engelke? Okay, ich muss erst Ricky aus Ricky nachspielen oder sowas auf Popsofa und dann mache ich das. Sondern ich würde ihn einschätzen, so dass er da einen ganz, ganz aufrichtigen, tollen Humor-Podcast macht. Der ist wirklich wahnsinnig brillant.
Ich habe zuletzt eine auf Insta entdeckt für mich. Shari Litt.
Shari Litt.
Ja. Wahnsinnig witzig. Also die hat so ein, das war so ein Video vom Quatsch Comedy Club, was ich da irgendwie zufällig, ich weiß gar nicht mehr über wen, ist mir das irgendwie in die Timeline gespielt worden oder glaube ich sogar von einem anderen Comedian. Ich habe mich dann so weiter durchgeklickt und dann habe ich sie entdeckt und sie hat da, die haben alle so 10-minütige Sets oder 8-minütige Sets gemacht oder so und sie hat, und vor leerem Raum und sie war so witzig. Sie hat so geile Lines und so geile One-Liner und so, so eine blonde Frau, die so ein bisschen schüchtern wirkt. Ich glaube, einer ihrer ersten Gags war irgendwie, sie ist so blass, wenn sie Foundation aufträgt, würden die Leute meinen, das sei Blackface. Also wirklich sehr, sehr lustig. Also wirklich extrem gute, war ich echt überrascht. Die ist echt total gut. Aber ja, also ich glaube, ich finde das ja auch immer interessant, wenn man in so Mixed-Shows geht oder so. Ich finde es ganz spannend, immer mir so Stand-Up. Also in Amerika ist nochmal was anderes. Ich war mal vorletztes Jahr war ich mit Maria und ihren Eltern, da haben wir so eine Reise an der Ostküste gemacht und dann war ich mit Maria in Atlantic City, waren wir im Casino-Hotel, wo kaum was los war und dann sind wir abends in eine Comedy-Show gegangen und das war so eine Mixed-Show. Und da waren so 5 Comedians, die halt dann so ein Engagement haben, dann spielen die halt einfach 3 Monate in so einem Hotel. Aber im November ist halt kein Gast da. Und da waren irgendwie, da saßen 12 Leute oder so. Und man hat richtig gemerkt, dass so die Hälfte der Comedians so ein totales Frustprogramm gefahren. Einer hat sich auf der Bühne schon die Jacke angezogen und ist dann einfach gegangen, weil die alle völlig deprimiert waren. Und das war, und das, ich habe eine seltsame, ich weiß nicht, wo, ich kann dir nicht sagen, wer die kommt, aber ich habe eine extrem seltsame Vorliebe für Trostlosigkeit. Für mich gibt es kaum etwas Schöneres als trostlose Orte. Ich weiß nicht warum. Und werde auch seit Jahren von meiner Familie dafür ausgelacht und so. Aber für mich ist da eine irrsinnige Schönheit immer drin. Und das war an dem Abend auch. Das war auch so ein Fall.
Hat man, glaube ich, auch öfter, wenn Comedians, weiß nicht, da ist irgendwie bei AIDA so ein Typ, der findet einen geil, sagen wir mal, Till Reiners. Und dann bucht er den für 2 Wochen AIDA.
Ja.
Und dann muss er jeden Tag da auftreten. Da hat er aber nicht bedacht, was die Zielgruppe jetzt ist. Ja. Ne? So. Und dann steht er da jeden Tag. Ne? Da muss es wohl, glaube ich, auch relativ traurige Momente geben.
Aber würdest du AIDA machen? Würdest du so eine Kreuzfahrt? Ich würde es machen. Ist doch witzig. Also, weil das kann ja auch so ganz schlimm sein. Das ist aber doch dann ist witzig.
Ich würde es machen, aber ich würde mein Programm, glaube ich, anpassen. Also ich war tatsächlich mal 3 Tage auf der AIDA, weil ich das mal erleben wollte. Einfach so von Hamburg nach Dublin oder sowas. Ne? Also wirklich eine Billo-Kreuzfahrt, aber wie ist eine Kreuzfahrt? Und war mega spannend. Am dritten Tag haben wir uns schon sehr gelangweilt, weil wir schon alles gesehen hatten, aber bis dahin war es mega spannend. Ja. Ich würde es machen, aber ich bin so ein Pleaser. Also ich finde es, ich würde das nicht aushalten, dass ich da also
bombst.
Genau.
Ja. Ja, ne? Klar, natürlich nicht.
Wenn ich da beim ersten Abend bombe mit meinem Programm, würde ich sagen, so, am nächsten Morgen, ich stehe um 7 Uhr auf, lass mir einen Kaffee bringen vom AIDA Bordpersonal. Oder All-You-Can-Eat-Buffet. So, und da gehe ich Seniorenwitze durch, ne? Ja. Und dann schreibe ich mir das auf. Dann schreibe ich das auf, ne?
Richtig geiler Boomer-Humor.
Genau, wo ist der Heinz Erhardt, ne? Ja. So. da würde ich das so zusammenschreiben. Das würde mir, glaube ich, mehr Spaß machen, dann so alte Leute lachen, als dass ich da sitze und mein Programm durchziehen muss und sage, die Welt ist noch nicht bereit. Nee, ich bin halt auf der fucking AIDA, passt halt der Programm an. Also das wäre, glaube ich, meine Strategie.
Das
eigentlich hätte ich da voll Bock drauf jetzt.
Das wäre eigentlich voll geil.
Glaub, Rentnerhumor, wo man auch ein bisschen rausfinden muss, ne? Was ist denn das überhaupt? So eine Spur über Dieter Nuhr in der ARD, so ein bisschen noch.
Auch noch so ein bisschen so Dad-Jokes.
Genau. Oder Dad. Beides.
Ich könnte mir das auch gut vorstellen. Warum nicht? Und dann irgendwie einfach 2 Wochen schön irgendwie Karibik oder so. Ich hätte auch voll Bock drauf. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Und ich habe immer gedacht, eigentlich würde ich es mega gerne machen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, zum Beispiel so AIDA-Konferencier zu sein, der dann so abends immer die Show-Acts ansagt, alle, die da sind und so. Das wäre, glaube ich, etwas, was ich wahnsinnig gut könnte.
Ja, wirklich so. Der Erste Weltkrieg. Na, die meisten von euch können sich ja noch erinnern. Also so Billo-Pointen.
Ja, genau. Absolut.
Oh, ja, toll. Schön.
Ja, das müssen wir irgendwie, wir kriegen das geregelt. Wir kriegen uns beide auf die AIDA als, als Entertainment-Verstärkung. bis dahin. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute gekommen bist.
Gerne.
Mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht. Es ist immer schön, wenn sich zwei Rheinländer treffen, auch wenn der eine nicht ganz aus dem Rheinland kommt, sondern aus dem Nachbarbundesland. Aber da ist, steckt Rheinland ja auch noch im Namen.
Des Wenn ich nicht aus dem Rheinland komme, wie soll ich denn dann so reden, bitteschön?
Ja, aber du redest zwar so, aber du isst Saumagen.
Nee, ich bin eher beim Röckelchen mit Matt als beim Saumagen hier vom.
ist gut. Jede denn bei euch beim Bäcker auch ein Röckelchen mit Matt? Nee. In Asbach?
Nee, nicht.
Keine belegten Brötchen.
Wird doch belegte Brötchen, aber keine Röckelchen. Röckelchen ist schon, da musst du nach Köln fahren.
Na gut, aber worüber reden wir dann? Wo ist denn der nächste Märzenich bei euch? Ja. Also, ja. Märzenich gibt es auch in Bonn. Ich glaube, in Bad Godesberg sogar. Ich bin in Bad Godesberg zur Schule gegangen.
Märzenich ist die Kette für hier so auch Brotwaren, ne? Und so weiter. Ja. Kann sein. In Bad Godesberg kenne ich. Ja. Ich weiß nicht, wie die Bäcker. Ich habe jetzt in meiner Jugend nicht so viel Wert auf Bäckernamen.
Warst du mal im Theater der Jugend in Beul? Wart ihr da klassenfahrtmäßig mal?
Nee.
Da habe ich Theater gespielt.
Ja.
Das ist ein ziemliches Dead End in diesem Gespräch, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Ja, soll ich auch sagen. Nils will den Podcast eigentlich auch beenden, aber wir waren eigentlich auch schon so weit. Aber,
ja, wir waren schon so weit. Ich habe jetzt einfach nochmal versucht, okay, wir sind durch.
Er wollte euch, ihr seid ja Fans von ihm, er wollte euch nochmal erzählen, dass er in seiner Jugend in Beul war, im Theater. Also falls ihr das, betragt ja wahrscheinlich auch alles schön ein hier, neue Fakten über Nils.
Und ich glaube, ich habe es auch schon 100 Mal in diesem Podcast erzählt.
War in seiner Jugend auf dem Theater in Beul. Könnt ihr euch da ins Nils-Fan-Album reinschreiben?
Das ist das Schlimme. Ich glaube, ich habe einfach 10 Dinge in meinem Leben erlebt. Ja. Und in Variationen erzähle ich die hier einfach immer. Das ist wirklich, ich bin einfach, mein Hirn ist mittlerweile, komm, hör auf. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da warst. Und ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst und wir weiter über all diese Dinge quatschen. Oder wenn wir einfach wirklich zusammen auf die AIDA gehen und da in einem Jahr mal so ein bisschen Entertainment-Programm machen. Das stelle ich mir sagenhaft vor.
Ich glaube, in der aktuellen Medienlandschaft reicht das schon als Podcast-Idee. Peter und Nils gehen ja auf die AIDA.
Stimmt. Der ist ein sehr guter Podcast. Ich will auch mit, kennst du Uke?
Mhm.
Mit dem will ich auch als Podcast eine Bahnreise nach Vietnam machen. Von Berlin nach Vietnam.
Ich habe schon mit dem im Podcast unser Einstieg ins Model-Biss.
Uke und du?
Ja. Ja, sehr gut.
Kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, alle 32 Folgen.
Ich glaube,
starke Insights, muss man sagen.
Unser schwieriger Einstieg ins Modell, das heißt, ich habe nur nachgeschaut.
Aber schwierig war es nur, weil ihr euch nur in Bitcoin bezahlen lassen wollt.
Nee, weil wir sind schon drüber, also wir sind einfach zu hoch. Also ja. Die Männermodelwelt hat da eher so.
Peter, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch.
Sehr gerne.
Und liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg. Die Nils Bokelberg Erfahrung.